Hallo und herzlich willkommen zu LuCast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Heute mit einem Regiedebüt und einem Klassiker des italienischen Horrorkinos. Die Stunde, wenn Dracula kommt, von Mario Bava. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu LuCast, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber, und Lukas Gröning, das bin ich. Hallo Lukas.
Ja, hallo Lukas, freut mich wieder hier zu sein.
Ja, diesmal haben wir es richtig schnell geschafft, Mensch.
Das stimmt, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, dass wir so schnell hintereinander zwei Folgen rausgehauen haben. Aber wie gesagt, ich habe es dir schon im Vorgespräch gesagt, wir steigern uns.
Absolut, ja. Wie gesagt, der große Erfolg ist nicht mehr weit. Die Zuhörerinnen und Zuhörer steigen unaufhörlich. Wir haben über 500 Abonnenten.
Richtig, kleines Jubiläum, kleines Fest. Über 500 Abonnenten auf Podigy, kumuliert von allen Plattformen und so weiter. Ist für uns schon so ein kleiner Meilenstein.
Ja, nur da bedanken wir uns recht herzlich. Ist halt die Frage, wie viele das dann hören oder wie viele dann doch nur auf den Abo-Button geklickt haben. Trotzdem, vielen, vielen Dank für das große Vertrauen, für die große Zuhörerschaft oder Abonnentenschaft, die mittlerweile vorhanden ist. Das freut uns natürlich sehr und deswegen wollen wir natürlich auch weitermachen auf dem Niveau, was wir bisher gemacht haben. Ob das gut oder schlecht ist, das müsst ihr beurteilen.
Also sagen wir so, der Druck steigt immerhin.
Genau.
Wenn man sich vorstellt, dass vielleicht 500, vielleicht auch nur 200 Menschen da jetzt hinter einem stehen und das Ganze scharfohrig anhören.
Absolut, ja. Und wir haben ja das letzte Mal schon gesagt, ja, jetzt die Zuhörerschaft steigt. Patreon ist nicht mehr weit, weil kriegt man Geld damit verdient. Ne?
Genau.
Wir sind sogar, ich kann schon mal spoilern, die Professionalität vom letzten Mal, die haben wir gehalten.
Es gibt mindestens, also ich hoffe, ja.
Ja, es gibt nach wie vor einen ziemlich spannenden, professionellen, grandiosen Teil, den du vor allem uns dann darbieten wirst nachher, mit dem schönen Text, den ich da schon sehe.
Bin bereit.
Absolut fantastisch. Wir müssen natürlich vorher mal klären, über was wir überhaupt reden. Ich durfte mir den Film aussuchen, über den wir uns heute unterhalten. Und ich habe mir ausgesucht, Die Stunde, wenn Dracula kommt, beziehungsweise La Maschera del Demonio, beziehungsweise Black Sunday, beziehungsweise Mask of the Satan aus dem Jahre 1960 von Mario Bava.
Ein Horrorfilm, ein weiterer Horrorfilm. Wir hatten zuletzt schon bei Friedhof der Kuscheltiere einen Horrorfilm vor uns gehabt und diesmal soll es wieder einer werden. Wir gehen ein paar Jahrzehnte zurück ins Jahr 1960. Da kam der gute Film ans Licht und vom Urvater des italienischen Horrorkinos Mario Bava. In aller Ehrfurcht kann ich das hier nur sagen, schon mal ein Film, der mir schon mal per se sehr gut gefallen hat. Wir werden noch genau drauf zu sprechen kommen, was uns genauso gut gefallen hat, was uns vielleicht auch nicht so gut gefallen hat oder wie der Film gealtert ist, etc.
Ja, also ich bin dir ja, im Grunde genommen muss ich dir ja dafür danken, weil du mich ja auf diese Schiene mit italienischen Horrorregisseuren gebracht hast mit, ich glaube, wir haben ein paar Filme von Fulci hier gesehen, da habe ich mittlerweile auch ein paar im Regal und so und ich weiß gar nicht, ob wir von noch jemand anderem mal was gesehen haben hier, aber auf jeden Fall Fulci und dann, hast du mir so ein paar Namen genannt, Freya, Bava und so und dann beschäftigt man sich damit und auf einmal ist die Stunde, wenn Dracula kommt, auf Mubi. Schaut man rein und noch ein paar andere Filme von ihm und schon ist man tief drin im Sog, ja.
Genau, wenn ich vielleicht noch irgendjemanden erwähnen darf, dann sind es Jacopetti und Prosperi aus den Mondokane-Filmen.
Ah, okay.
Die haben wir ja auch gesehen, auch italienische Pseudo-Dokumentar-Regisseure. Auch sehr empfehlenswert, aber ein ganz anderer Schnack als der heutige Film.
Genau. Der heutige Film, der ja, wo man sagen muss, du hast es schon erwähnt, Mario Bava, einer der Urväter des italienischen Horrorkinos. In den 60er Jahren ging das richtig los, beziehungsweise eigentlich schon in den 50er Jahren. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen was. Die Geschichte hat er sich, es ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, ob er sich die selbst ausgedacht hat, weil dieser Film basiert auf einer Erzählung, einer russischen Erzählung mit dem Titel Vich von Nikolai Gogol aus dem Jahre 1835. Man kann dazu vielleicht sagen, ich sag zur Geschichte davon vielleicht, oder sollte ich das? Nee, das sage ich jetzt, genau. In der Geschichte geht es um einen Philosophiestudenten, der in einem Gasthaus übernachtet und von einer Hexe überfallen wird. Er wird von dieser Hexe über die ganze Nacht hinweg verfolgt, kann sie dann allerdings abschütteln und töten. Er erschlägt sie. Und es geht dann in der Folge darum, dass er zu seinem Doktorvater sozusagen zurückkehrt. Also er ist auch Arzt, so ähnlich wie wir es auch hier in der Geschichte dann haben. Dazu erzählt es ja gleich noch ein bisschen was.
Genau.
Und er wird zu einem Mädchen geschickt, was im Sterben liegt oder was, glaube ich, schon gestorben ist. Auf jeden Fall soll er ein Sterbegebet diesem kleinen Mädchen kredenzen. Und das habe ich vergessen zu erwähnen. Er wurde ja von dieser alten Hexe verfolgt und diese Hexe hat sich dann in ein junges Mädchen verwandelt, was, also von einer alten Frau in eine junge Hexe. Und natürlich ist das Mädchen, was er dann vorfindet, was gestorben ist, eine Hexe. Beziehungsweise ist dieses Mädchen, was er da schon gesehen hat. Und dann könnte man ja vielleicht die Vermutung anstellen, ist diese Hexe wirklich so tot, wie sie zu Beginn aussah? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Aber wenn man sich das schon so anhört, dann hat das im Grunde genommen gar nicht mal allzu viel zu tun mit dem Narrativ, was uns hier geboten wird, in Mario Bavas Film. Worum geht's denn in Die Stunde, wenn Dracula kommt?
Also, ich werde jetzt mal wieder die Handlung mit meiner sonoren Stimme vorlesen. Ich dachte mir, das ist vielleicht so ein ganz netter Gag, wenn sich einer von uns da immer mal so ein paar Zeilen ausdenken, die vorliest, bevor man das hier so versucht, frei zusammenzuschustern. Deswegen.
Ich dachte schon, jetzt kommt eine fiese Spitze gegen mich. Es ist ja schön, wenn sich wenigstens einer vorbereitet auf den Podcast.
Sagen wir, ich hatte einfach Zeit und die Gelegenheit war da, ein paar Zeilen freihand zu schreiben. Und so werde ich das jetzt machen. Ich werde jetzt ein paar nette Worte zur Handlung verlieren. Werde das ein bisschen anteasen. Es wird nicht die komplette Handlung sein. Ich werde nicht das Ende verraten und auch nicht so, sag ich mal, die Irrfahrt. Und
gleichzeitig dafür sorgen, dass wir bei Patreon 10 Euro pro Folge nehmen können. Bitteschön.
Richtig. Also, es geht los. Als 1630 die Hexe Asa und ihr Geliebter Jabutitsch vor einem Inquisitionsgericht angeklagt und zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt wurden, spricht Asa einen Fluch über ihren Ankläger und Bruder aus. Dieser Fluch soll 200 Jahre später Früchte treiben, als die Ärzte Gorobetsch und Krubayan eine verfallene Ruine und Ruhestätte des inzwischen mumifizierten Leichnams Asas entweihen. Tod und Verderben schwelen hiernach wieder an die Oberfläche und trachten nach dem Leben ihrer verfluchten Nachfahren. Es ist nun an dem Arzt und Jüngling Andrei Gorobetz, die schöne Katja vor der Hexe Asa und ihrem wiederauferstandenen Liebhaber Jabutitsch in Person Draculas zu retten.
Das war's. Fantastisch. Grandios. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Fand ich absolut fantastisch. Ich hätte es mir besser nicht ausdenken können. Wir werden im Verlaufe der Handlung noch ein bisschen detaillierter wahrscheinlich reingehen müssen, um zu spoilern und so. Also das schon mal vorneweg, wer es immer noch nicht verstanden hat, wir werden hier spoilern und ihr werdet auf jeden Fall, solltet euch, wenn ihr auf Überraschungen steht und so, solltet euch den Film vielleicht vorher angucken, wenn es euch wichtig ist, dazu nichts zu wissen vorher. Genau, aber die Geschichte verrät schon so ein bisschen, das ist ein Horrorfilm und deswegen würde ich sagen, gibt es auch mal so einen kleinen Exkurs in den Horrorfilm und ins italienische Horrorkino, weil es einer der ersten Horrorfilme ist, die in Italien überhaupt so mehr oder weniger entstanden sind, was so eine gewisse historische Begründung hat. Man muss sagen, dass Horror in Europa erstmal lange Zeit kein wirklich großer Kassenerfolg war und nicht wirklich dafür gesorgt hat, dass viele Leute ins Kino gegangen sind. Allerdings in den USA war das natürlich ganz, ganz stark so, ne? Also wir denken an die 30er Jahre, wir denken an Hollywood, wir denken an Universal, Filme, die viele von euch wahrscheinlich auch gesehen haben werden. Dracula von Todd Browning ist dabei, Frankenstein natürlich, The Mummy, The Creature from the Black Lagoon, mein persönlicher Lieblingsfilm aus dieser ganzen Reihe. Ich finde, das ist ein absolut fantastischer Film, aber egal. Und da muss man sagen, dass diese Filme allerdings auch ihren Ursprung nicht in Amerika eben haben, ihren ästhetischen Ursprung, sondern dass sich so eine gewisse ästhetische Linie ins Kino der Weimarer Republik, in den deutschen Expressionismus zurückführen lässt. Ja, also wir denken da an Filme wie Nosferatu zum Beispiel oder Das Kabinett des Dr. Caligari von Robert Wiene oder so. Ne? Es war im Prinzip so, dass gerade in den 20ern, dass es da eine gewisse Horrortradition durchaus schon in Deutschland auch gibt. Also da gab es so diese einzelnen Spitzen. Die 30er Jahre waren sehr erfolgreich und in den 40er Jahren gab es dann weltweit eigentlich ein ganz schönes Down, was das angeht. Die Leute hatten nicht mal so richtig Bock auf Horrorfilme, kann man sagen. War nicht so
verständlich.
Genau, absolut. War nicht so ganz erfolgreich auch. Und natürlich auch den politischen Umständen entsprechend, ist klar. Ne? Allerdings gab es gerade in der zweiten Hälfte der 50er Jahre wieder ein ziemliches Horror-Revival, gerade in Europa. Da muss man natürlich zum einen sagen, dass das durch Hammer begründet ist und diese Filme, die dort entstanden sind, also in Großbritannien mit The Curse of Frankenstein oder dann auch Terence Fisher, ich glaube Curse of Frankenstein ist auch von Terence Fisher, aber auf jeden Fall auch Dracula von Terence Fisher aus dem Jahre 1958. Und man glaubt immer oder viele denken immer, dass diese Hammer-Filme mehr oder weniger den Ursprung für das italienische Horrorkino legten. Das ist auch in gewisser Weise so, gerade wenn wir an den Farbfilm denken. Aber man muss doch dazu sagen, dass vorher in Italien schon andere Sachen entstanden sind. Und da gibt es zwei zentrale Namen zu sagen, die da sehr wichtig sind. Und das sind zum einen Riccardo Freda und zum anderen eben jener Mario Bava. Riccardo Freda, Regisseur, Mario Bava, größtenteils Kameramann und ja, so ein Special-Effects-Typ, ja. Kann man sagen.
Licht und Effekte hatte ich immer so im Hinterkopf.
Genau, ja, vor allem Belichtung ist da ein Riesenthema natürlich, genau. Riccardo Freda und Mario Bava. Die haben dann 1956 einen der ersten Horrorfilme gedreht, die wieder in Europa so richtig entstanden sind. Und zwar Il Vampiriri. Das ist ein Film, der, ich glaube, ein Jahr früher als The Curse of Frankenstein entstanden ist oder rausgekommen ist. Also diese erste große Hammer-Produktion, kann man sagen, ne? Beide haben darüber hinaus dann kurze Zeit später noch den Film Caltiki, il mostro immortale rausgebracht. Auch ein Horrorfilm, den man sich übrigens heute auch auf YouTube angucken kann. Sehr empfehlenswert, sich das mal anzugucken. Und da kann man schon so ein bisschen gucken, wie im Prinzip das Verhältnis ist von Riccardo Freda und Mario Bava, weil Mario Bava dort auch zum ersten Mal richtig Regie mitführen durfte und du einzelne Szenen wirklich, gerade wenn du jetzt den Film erkennst, den er jetzt gemacht hat als sein Regiedebüt, erkennst du so einzelne Szenen, du kannst so ein bisschen erahnen, okay, das hat wahrscheinlich Bava gemacht und so, gerade was viele Schwenks angeht und so, ne? Ein ziemlich großes Zeichen. Und dann kam 1960 eben die Stunde, wenn Dracula kommt. Mario Bavas Regiedebüt und ja, einer der heute immer noch am größten angesehensten Filme, die der Typ je gemacht hat, ne? Also der hat natürlich dann in der Folge dann noch viele weitere Sachen gemacht, über die wir bestimmt irgendwann auch mal sprechen. Also er hat dann den Giallo mehr oder weniger erfunden, 4 Jahre später mit Blutige Seide. Ich weiß gar nicht, wie der italienisch heißt, aber ist auch egal.
Das ist eine gute Frage.
Ja. Ach Mensch. Auf jeden Fall der englische Titel Blood and Black Lace, das weiß ich, aber auf den italienischen komme ich gerade nicht. Genau, und Blutige Seide ist ein Film, der auch nicht wirklich in Italien erfolgreich war. Die Italiener haben es damals nicht so mit italienischem Horrorkino generell gehabt und waren vielleicht auch noch nicht so richtig gewöhnt daran, weil gerade in der Zeit unter Benito Mussolini Horrorfilme auch gar nicht importiert wurden aus den USA oder sowas und Horrorfilme auch in Italien nicht produziert wurden. Generell. Also waren einfach verboten unter Mussolini. Und dann mit der Absetzung dieser faschistischen Herrschaft war das dann so, dass die eben wieder gedreht werden konnten und da standen halt Bava und Freda direkt da, haben gesagt, jawohl, das machen wir. Und 1960 kam dann eben der vorläufige Höhepunkt. Wie gesagt, in Italien kein großer Erfolg, aber weltweit in anderen Ländern in Europa und in den USA ein richtiger Kassenschlager. Also man hat dann Mario Bava auf jeden Fall auch gekannt. Mhm. Und der hat ja dann in der Folge noch eine ganze Menge anderer schöner Sachen gemacht.
Ja, war der Film zu seiner Zeit auch weltweit bis auf Italien schon Erfolg oder kam das erst so?
Nee, genau das meinte später. Ich. Okay. Ja, das war direkt, war direkt schön, ja. Also ich denke mal, ich kann mir jetzt natürlich schwer, oder habe das ehrlich gesagt nicht recherchiert, inwieweit man damals nach Italien schon groß geschaut hat, im Sinne von, also da gab es natürlich schon große Dramen von Antonioni oder so, oder dann auch von Fellini und so, ne? Also Filme, die im weitesten Sinne nicht als Genrefilme zu bezeichnen sind. Und das mit Genres generell in Italien, glaube ich, gerade diese Mussolini-Herrschaften schon ein Problem war in gewisser Weise. Aber auf jeden Fall hat es dem nicht geschadet, dass die Welt dann auf einmal dann mal zu Bava geschaut hat und man dann auf jeden Fall wusste, wer das ist, ja. Genau. Also es war zur damaligen Zeit schon ein Erfolg. Ja.
Okay. Und man kann ja auch noch dazu sagen, dass Bava nicht nur der Begründer des italienischen Genre-Kinos ist oder einer der Begründer des vor allem italienischen Horror-Genres, sondern dass er auch mehr oder weniger der Urvater, der Ziehvater, der Mentor von vielen weiteren bekannten Regisseuren war, die in den 70er, 80er, 90ern und auch jetzt noch aktiv sind. Allem voran, natürlich kann man nennen, auch wenn die Filme jetzt vielleicht nicht diesen Kultstatus haben, von seinem Sohn Lamberto Bava.
Ja.
Und natürlich auch den großen, fantastischen, legendären Dario Argento
natürlich. Natürlich, ja.
Genau. Inwiefern dann auch andere italienische Regisseure wie Martin Scorsese von Bava beeinflusst waren, weiß ich gar nicht. Aber man kann ja darauf schließen, dass diese ganzen Italiener gerade zu der Zeit ja wie in einer großen Familie lebten, wie in einem Pulk. Also da lernte der eine vom anderen. Mhm. Und eben Mario Bava als, ja, das Brain oder, ja, wie gesagt, der Ziehvater des italienischen Genres Horror.
Auf jeden Fall, genau. Ja. Also auf jeden Fall ein Regisseur, der so ein Scorsese mit Sicherheit in mancher Hinsicht beeinflusst hat. Ne? Also wir werden ja dann noch später so ein bisschen über die Stilistik sprechen, die hier schon aufploppt. Mhm. Das ist ja schon eine ganze Menge. Und auf jeden Fall ein Regisseur, wo heute noch auch viele Filmemacher hinschauen und wo du die Linie so ein bisschen zu auch diesem Film dann zurückziehen kannst. Also so Filme von Tim Burton beispielsweise mit diesem ganzen Gothic-Stil und dann diese dunklen Wälder in Sleepy Hollow und so, das wäre überhaupt nicht denkbar ohne diesen Film hier schon mal, ja. Ohne die Stunde, wenn Dracula kommt. Ich sage am besten Black Sunday, das ist der Filmtitel, der mir am ehesten geläufig ist.
Richtig, den habe ich auch tatsächlich in meine Notizen als Überschrift genutzt. Ja. Dadurch, dass mir die Stunde, wenn Dracula kommt, ja, ist jetzt, also finde den deutschen Titel einfach nicht so toll. Wobei man das relativ oft hat, dass da die Verleiher sich dann nochmal neue schmissige Titel ausdenken wollten, um dann letztendlich an der Kasse noch mehr Gewinn zu machen als irgendwelche sperrigen Titel. Wobei ich jetzt La Maschera del Demonio, also die Maske des Geistes, des Dämonen, wie auch immer man das übersetzen möchte, auch ganz okay finde. Hm. Aber so ist es oft. Gerade bei Western hat man auch teilweise furchtbare Umnennungen von Kinotiteln. Ist ganz amüsant. Also wenn man das Ganze mal gegenüberstellen würde, hätte man eine lange Liste, die, glaube ich, sehr lustig wäre.
Ja. Zwei glorreiche Halunken. Es geht da um drei Personen, die im Zentrum stehen. Im Original, also im englischen Titel zumindest, haben sie es hinbekommen. Ja. Ja. Es gibt auch gute Beispiele, die man da nennen kann. Mhm. Wenn die Gondeln Trauer tragen zum Beispiel, kann man da immer anführen. Ja, der heißt im Englischen einfach nur Don't Look Now. Das ist ganz schön langweilig im Vergleich dazu. Mhm. Und dazu noch, hat man, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dieser Bezug zu Venedig mit den Glocken und so. Mhm. Das ist schon schön, ja. Egal, ja. Ich habe den Film ausgewählt. Du hast ihn vorher noch nicht gesehen. Was sagst du denn?
Also, naja, ich konnte mir schon unter Mario Bava so ein bisschen was vorstellen. Den einen oder anderen Film haben wir ja schon gesehen. Zum Beispiel, hilf mir kurz, bei dir hatten wir...
Wir haben Baron Blood gesehen.
Baron Blood gesehen, genau. Mhm. Das war erstmal einer,
den sehr später,
70er. Frank und frei aufzählen kann von Mario Bava, ein relativ später Bava. Mhm. Und ja, muss sagen, dass mir speziell der Film, Die Stunde, wenn Dracula kommt, auch wenn ich jetzt nicht allzu viele Bava-Filme kenne und wenig Vergleich ziehen kann, sehr gut gefallen hat. Also muss ich wirklich sagen, nicht nur rein optisch, nicht nur rein atmosphärisch, nicht nur von die technischen Aspekte, die der Film eben als Kind seiner Zeit verarbeitet und wie er versucht, ein Horror-Genre, sage ich mal so, zu erziehen und versucht, viele Sachen zu kompilieren in einen eigenen Stil, in eine eigene, sage ich mal, Ornamentik, in ein eigenes Dekor, was dann dort ausstaffiert wird in dem Film, was sehr üppig ist, sehr, sehr, nicht überladen, aber künstlich, artifiziell und bedeutungsvoll aufgeladen, möchte ich es mal nennen, sich darstellt, fand ich das Ganze sehr einfach zum Weggucken, ich sag's einfach mal so, ich fand's sehr leicht, sehr schön, es war märchenhaft, ich habe mich ein bisschen die Zeit der alten Defa-Märchen zurückversetzt gefühlt, die auch sehr, sehr, ja, verwunschen, sehr mystisch, sehr geheimnisvoll immer erzählt wurden, hat mir wirklich gefallen, klar, es soll ein Horrorfilm sein, ein Horrorfilm ist da, um zu gruseln, um Angst zu haben, um sich vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise auf vielen Ebenen bedrängt zu fühlen. Ist jetzt hier nicht so. In etwas ist der Film schon gealtert. Man muss, glaube ich, jetzt, auch wenn der Film noch ab 16 freigegeben ist, vorwegnehmen, dass es für den medienkompetenten heutigen Menschen wahrscheinlich kein Film sein wird, der einen erschaudern lässt. Aber der dennoch sehr, sehr sehenswert ist, sowohl auf seiner narrativen Ebene als auch auf seiner audiovisuellen Ebene. Allemal ein, ja, Film, den ich sehr, sehr gern gesehen habe.
Ja, ich hätte dir ja nicht gegeben, wenn ich nicht selber fantastisch finden würde. Also ich finde ihn auch ganz, ganz toll. Vor allem auf visueller Ebene, das ist schon sehr interessant, aber auch in der Art und Weise, was diese visuelle Ebene und die Art und Weise, wie dieser Film gemacht ist, dann drüber aussah. Da kommen wir ja noch zu. Und du hast absolut recht. Also heute aus einer heutigen Perspektive ist das natürlich überhaupt nicht gruselig, wobei er immer noch so ein paar kleine Szenen drin hat, die echt wirksam sind. Mhm. Also ich fand dieses diesen Einschlag der Maske auf die, in das Gesicht der Frau zu Beginn, das fand ich schon ziemlich.
Ja, das stimmt.
So ein kleiner Schreckmoment.
Ja, da muss man sogar dazu sagen, das habe ich vielleicht jetzt gar nicht so im Hinterkopf gehabt, das ist sogar eine relativ legendäre Szene, die sehr, sehr bekannt ist und häufig auch rezipiert wurde, beziehungsweise isoliert wurde und immer wieder, sage ich mal so, als Schockmoment der Horrorfilmgeschichte gezeigt wurde. Hm. Kann man vielleicht mal kurz erklären? Also die Maske des Satans ist ausgeschmückt mit Nägeln, eben für denjenigen, der sie trägt. Und diese Maske wird, sage ich mal, bei der Inquisition oder bei der Bestrafung einer Hexe oder eines Hexers auf das Gesicht des Angeklagten geschlagen mit einem Hammer. Und genau dies sieht man in Nahaufnahme im Format 16:9 auf seinem Fernseher. Und du hast recht, das wirkt auf jeden Fall schon, gerade wenn so diese leichten Blutfontänen rausgeschossen kommen und man ja wirklich so sieht, wie dieser Impact des Hammers dann Kopf und Maske so eins werden lässt. Ja,
wenn diesen muskulösen Typen mit seinem Hammer noch hast, da, wo du weißt, okay, der kann auch zuschlagen wahrscheinlich.
Ja, so. Ja, auf jeden Fall eine skurrile Szene, ne? Ja, vielleicht auch, ja, also als Splatter würde ich es nicht bezeichnen. Naja. Aber es ist schon eine Szene, die einen mal so kurz aufschrecken lässt. Also da hat Mario Bava wirklich ein paar Momente, wo er, glaube ich, in den 60er Jahren über die Stränge schlug, wo viele vielleicht empört waren, vielleicht geschockt waren. Hm. Aber heute wirkt das natürlich auch noch furchtbar interessant. Und gerade die Szene kam auch relativ unerwartet, muss ich sagen. Also ich habe schon so leise gehofft, bitte zeig das, bitte zeig das, bitte zeig das, nicht irgendwie wegblenden oder so. Ich möchte das sehen, Mario Bava, du kannst das. Und ja, er hat's gemacht.
Ja.
Ja, stimmt. Schön, dass du es nochmal gesagt hast. Wirklich eine sehr sehenswerte Szene, wenn man auf das Extreme, auf die Grenzüberschreitung steht. In keinem anderen, sage ich mal, Horrorfilm dieser Jahre wird das wahrscheinlich so gezeigt werden, wenn nicht der Name Mario Bava drunter steht.
Hm. Ich wollte schon den Gag machen, ja, du hattest das nicht mehr im Hinterkopf, aber Princess Asa hatte es im Vorderkopf sozusagen. Egal, ja. Das ist, okay. Wollen wir mal einsteigen, ein bisschen über den Film sprechen?
Gerne.
Gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal so ein bisschen an, wie das Narrativ dieses Films so ist, wie uns Mario Bava diese Geschichte erzählt. Und da muss man erstmal sagen, dass das im Großen und Ganzen erstmal ein relativ klassischer und linearer Aufbau eigentlich ist, ne? Also bis auf die Anfangsszene, die ja mehr oder weniger so eine Rückblende ist, so im Sinne von, und das passt auch, dass du gesagt hast, Defa-Märchen, im Sinne von so, ja, es war einmal.
Richtig, ein bisschen, genau, ja, ne? Dieses Volksmärchen, nennt man es mal.
Genau, ja, da wird uns erzählt, wie eben diese beiden Menschen dort hingerichtet werden, beziehungsweise, ja, aber nicht im Sinne von, dass ihre Seelen erlöst werden, sondern das Feuer wird ja gelöscht. Das ist ja, wird uns ja mitgegeben sozusagen, ne? Genau. Und dann haben wir erstmal einen relativ klassischen Aufbau. Also wir haben eine Einführung, in der wir ein paar Figuren kennenlernen, inklusive einer, ja, Figurencharakterisierung. Da müssen wir auch noch drüber sprechen auf jeden Fall, was das für Figuren sind und wofür die vielleicht stehen könnten. Mhm. Wir haben so eine Art Auslöser, mit dass eben dieser Geist befreit wird aus dem Grab und dann einen sich aufbauenden Konflikt. Und dann ist relativ klar, okay, diese beiden werden irgendwie zurückkommen und werden für Ärger sorgen auf jeden Fall unter den etablierten Menschen, die wir hier haben. Und das wird auf jeden Fall ganz schlimm. Und dann folgt das eigentlich immer weiter so eine Eskalationslogik, ne? Also die Geisterrücken oder dieser Dracula-Verschnitt, wenn man so sagt, weil man muss dazu ja sagen, der Titel, der Film heißt zwar die Stunde, wenn Dracula kommt. Ja, yes. Ich muss, ja, weil es gibt noch die toten Augen von Dracula und ich verwechsel das immer.
Die toten Augen des Dr. Dracula.
Ja, das ist auch von Mario Bava, genau. Also der Film heißt zwar die Stunde, wenn Dracula kommt, aber es ist eigentlich nur in der deutschen Synchronisation so, dass der Name Dracula da tatsächlich vorkommt. Und auch im Titel vorkommt. Also in den, sowohl in der englischen als auch in der italienischen Variante kommt der Titel Dracula nicht vor. Da heißt er einfach Jabutic. Genau.
Jabutic. Genau, Jabutic, auch ein Name, über den man sich nochmal unterhalten könnte. Das Ganze habe ich kurz in der Einleitung erwähnt, soll ja in Moldawien stattfinden. Mhm. Und wenn man jetzt so diesen Bezug zieht zwischen Transsilvanien, Moldawien und so weiter, Dracula, da finde ich das gar nicht so verkehrt, dass man, sage ich mal, den Hut hervorzieht oder beziehungsweise die Karte Dracula in dem Bezug zieht.
Hm. Das stimmt, ja. Könnte natürlich eine andere Erklärung vielleicht sein, dass einfach 2 Jahre vorher der Film Dracula von Terence Fisher mit Christopher Lee in der Hauptrolle rauskam und hat gesagt, ach komm, Hype Train, da springen wir auf. Und,
ne? Genau.
Aber das ist eine böse Unterstellung, das wissen wir natürlich jetzt.
Aber nicht. Muss man nicht ausschließen, denn gerade die Hammer Studios und die Italiener, also Cinecittà und so weiter, standen sich da schon immer so ein bisschen in Konkurrenz, in wirtschaftlicher Konkurrenz vor allem, gegenüber. Und der eine wollte natürlich den anderen irgendwie überbieten oder zumindest aufholen und so weiter und so fort. Von daher auch gar nicht mal so abwegig.
Genau. Genau, wie ich schon erzählt habe, wir haben eine relativ lineare Geschichte, also es geht so voran, wir haben so springen so von A nach B, wir haben, da können wir uns vielleicht auch noch ein bisschen drüber unterhalten, wir haben nicht wirklich transitorische Orte, die wir dargestellt bekommen, sondern es sind immer eher so einzelne Szenen, einzelne Setpieces, in die wir uns, in die wir reingeschmissen werden. Das Interessante ist jedoch, und das ist so ein bisschen schon der Kameraarbeit geschuldet, dass ich das Gefühl habe, dass die Kamera uns immer so ein bisschen von diesem linearen Pfad abbringt und fast schon so eine Art Eigenleben führt. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, als die Figuren, diese ersten beiden, also die, der Professor und sein Gehilfe, in dieser Gruft ankommen und nach unten gehen. Und der Professor erzählt dann die ganze Zeit schon, ja, hier liegen die Toten, hier ist die Familie und so weiter und so fort. Und die Kamera, die schaut sich währenddessen so um. Und ich habe mal überlegt, mir das vorzustellen, wie das wäre ohne die Erzählung von diesem Typen. Und wir wüssten genauso viel tatsächlich. Also wir könnten uns im Prinzip vorstellen, okay, das ist wahrscheinlich das Grab von den beiden oder von der einen Person, die damals gestorben ist oder eines der Gräber. Das wurde, glaube ich, auch zu Beginn in der Rückblende schon so gezeigt, sogar einmal, dieses
Richtig,
Grab.
Richtig, genau, ja.
Ne? Und die Kamera, die blickt sich so um. Und ich habe das Gefühl, dass diese Kamera das mit einem Tempo macht, die eigentlich nicht der Erzählung von dem Professor hinterherkommt. Also sie schaut sich so ganz für sich um, ganz in Ruhe, weißt du? Und dann haben wir das in der Folge auch schon mal so, und das haben wir immer wieder, dass wir sehen, wie Figuren irgendwas machen, sich mit irgendetwas beschäftigen, aber die Kamera sagt dann, ich blende jetzt mal woanders hin, ich schwenke jetzt mal woanders hin. Das hast du in der Folge auch direkt, wenn der Professor sich an der Leiche befindet und diese Maske untersuchen möchte, währenddessen schwenkt die Kamera so nach rechts und in dieses Dunkel rein, wo dann die Fledermaus rauskommt. Du willst was sagen.
Ja, mir fiel das auch auf. Und gerade vor dem Hintergrund, dass es sich eben um einen Horrorfilm handelt, dachte ich mir, dass dem Zuseher, der natürlich damit rechnet, dass die Kamera dort bleibt, dass sich, sage ich mal, der Hinweis oder dieser inhaltliche Aspekt jetzt einem erschließt und man alles eins zu eins sehen kann, so wie man es hört, dass der Zuschauer dann aber die Kontrolle verliert. Er hat nicht mehr die Kontrolle über das Setting, sondern die Kamera führt, wie du schon sagst, ein Eigenleben. Und dieser Kontrollverlust erzeugt einfach auch ein Erschaudern. So, nein, von wegen, ich will nicht hier weg, ich will mich nicht ins Dunkle drehen, ich möchte beim Arzt bleiben, ich möchte im Licht bleiben und so weiter und so fort. Und dann auf einmal drehen wir uns in den Schatten. Der Ton verändert sich leicht, wird leicht abgedämpft. Und man wird so in die Dunkelheit reingetragen. Und das Ganze hat ist ein einfacher Effekt, der aber gerade, wenn man in diesem Schwarz-Weiß-Kontrasten sich befindet, eine ganz coole Wirkung erzeugt hat. Also wir haben das an manchen Stellen, aber gerade da auch in der Gruft, erzeugt das einfach eine sehr schaurige Wirkung. Also als solches habe ich das empfunden.
Ja, das zum einen. Ich würde aber auch sagen, dass es auch was hat von der Typ macht da zwar was, aber schau mal lieber dahin, ja? Also wir gehen jetzt mal lieber dahin, da passiert was Spannenderes oder da kommt eigentlich was Gefährlicheres her oder sowas, ne? Wir wollen lieber dahin und guck mal lieber dahin, weil das ist so ein bisschen der Punkt oder ich zeig dir jetzt mal den Punkt, wo das eigentlich Spannende passieren könnte oder wo was rauskommen könnte.
Ja.
Aber dieses Schaudern, davon hat's auf jeden Fall was, ja? Aber man könnte sagen, dass eigentlich die Figuren immer was machen und das eigentlich erstmal ein sehr figurenbezogener Film ist, gerade auch in dieser Anfangsphase. Also mit Anfangsphase meine ich jetzt das, was nach der Rückblende kommt, sozusagen, oder dieser Vergangenheitsszenerie, Szenenabfolge, Sequenz heißt es, genau. dann verlässt die Kamera aber eben immer wieder diese Figuren und verlässt sozusagen diese diese Erzählung, die sich an den Figuren langrichtet. Und das macht sie dann auch in der Folge, wenn die beiden wieder mit ihrer Kutsche wegfahren. Da sehen wir auch, wie die Kutsche sich immer weiter entfernt. Die Kamera bleibt aber an dieser Stelle und schwenkt dann wieder nach rechts Richtung Grab. Und dann hast du eine Schnittfolge, die immer näher zum Grab kommt und so weiter. Also der Film sagt dir schon, das eigentlich Spannende, wo die gerade überhaupt nicht drauf achten, passiert hier im Grab. Darauf muss man achten. Genau. Und das macht der Film immer wieder. Also, dass er uns von diesen Pfaden abbringt und uns im Prinzip, ja, wo Baba auch so ein bisschen sagt, es sind nicht die Figuren, die so ein bisschen diesen Film bestimmen, sondern das bin ich. So in diesem Sinne, ne? Aber da kann man später noch ein bisschen detaillierter drüber sprechen, ja.
Genau, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass die Kamera eine gewisse Form eines Eigenlebens hat, auch sehr, ja, vielleicht auch subjektiv ist und uns durch das Auge ja eines Unbekannten, eines, sag ich mal, Beobachters lenkt, der aber eben nur als, sag ich mal, autoriales Ich irgendwie arbeitet, also der in einer Metaebene sich befindet und eben, ja, in einer gewissen Art und Weise Angsträume schafft, so würde ich es mal bezeichnen, und darauf hält, was jetzt eben Erschaudern erzeugen soll. Aber das hatte ich ja gerade schon gesagt, als ich bei dir einlenkte. Genau.
Genau, ja. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite auch schon zum Narrativ. Es sei denn, du hast noch irgendwas zu ergänzen in der Hinsicht.
Nee, also du hast das eigentlich schon relativ gut zusammengefasst. Es ist wirklich klassisch. Also man wird hier jetzt nicht durch irgendwelche narrativen oder dramaturgischen Kunststücke erschüttert, sondern es hat wirklich einen märchenhaften Aufbau, der relativ linear vonstatten geht. Bezüglich der transitorischen Räume gibt es, finde ich, eine Ausnahme zwischen der Kirchenruine und dem Schloss. Da gibt es ja diesen Gang und so weiter. Und wie so eine Art Zwischenwelt oder Unterwelt. Und da findet man wieder so ein Tor, das aber eigentlich nur dem Bösen vorbehalten ist, wo dann aber die Guten, sage ich mal, reinkommen und, sage ich mal, die Fallen tappen und so weiter und so fort. Kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen.
Das ist eine wichtige, schöne Beobachtung. Es gibt sogar noch einen, aber darüber sprechen wir noch.
Okay, später. Ja. Aber das erstmal zu diesen Räumen, zu diesen Setpieces, die auch gar nicht so zahlreich sind. Also wenn man jetzt mal, also der Film recycelt relativ viele Schauorte wieder und immer wieder aus anderen Perspektiven, anderen Positionen, mit einer anderen Beleuchtung, mit einem anderen, sage ich mal, Blocking, mit einem anderen Szenenaufbau, mit einem mit vielleicht auch anderen Einstellungen. Und also ich übertreibe jetzt vielleicht, aber lass es vielleicht nicht mehr als 5 Handlungsorte oder Setpieces sein, die der Film immer wieder aus anderen Winkeln, aus anderen Perspektiven zeigt.
Ist nicht viel, ja.
Ja, das also stimmt. Möchte ich auch auf das vielleicht für damalige Verhältnisse noch begrenzte Budget zurückführen.
Auf jeden Fall, ja.
Aber Bava schöpft aus diesen wahrscheinlich begrenzten Mitteln da sehr, sehr gut, dass, wenn man den Film unvermittelt sieht, sich drauf einlässt, da gar nicht irgendwie mit einem analytischen Auge drauf achtet, dass einem das gar nicht so auffällt und dass das alles schlüssig wirkt. Es ist eine kleine Geschichte, aber nochmal mit der Betonung eines Genrefilms, eines Horrorfilms der damaligen Zeit, dann völlig ausreichend, völlig okay, nichts, woran man sich hier stören könnte. Im Gegenteil, ich finde das absolut, auch durch seine etwas reduzierte Art, vollkommen stimmig.
Absolut, ja. Also geringes Budget ist schon so ein Schlüssel dazu, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass die Drehtage zu diesen Zeiten auch extrem begrenzt waren. Also ich habe, glaube ich, irgendwann mal was gelesen, dass Mario Bava dann erst 4 Jahre später bei Blutige Seide dann mal richtig Kohle zur Verfügung hatte, um einen Film zu machen. Und 16 Tage zum Drehen. Und das war schon ein Luxus. Also das ist schon richtig was geworden. Und das ist dann auch einer der ästhetisch interessantesten Filme, die der Typ je gemacht hat. Ne? Also wo man mal gesehen hat, okay, wenn der Typ Ressourcen hat, dann geht's auch richtig ab gleich, ne? Oder waren es 16? Es waren auf jeden Fall auch nicht viele. Und viele seiner Filme hat er vorher auch mal in nur so 6 Tagen oder so abdrehen müssen. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt in dem Fall waren, aber auch, es können nicht mehr gewesen sein.
Hört man 16. ja auch immer wieder von den italienischen Western, jetzt auch von Sergio Leone beispielsweise, der ja in ganz vielen Filmen, bis auf meinetwegen Spiel mir das Lied vom Tod, immer sehr, sehr wenige Drehtage hatte. Ja. war wohl symptomatisch für das italienische Kino, dadurch, dass die Produzenten vielleicht immer nur begrenzte Mittel hatten, Filme machen wollten und so weiter und so fort. Hm. Die Expertise und die Kreativität da waren, aber dann wirken manche Szenen einfach verschnitten, hölzern, vielleicht auch ein bisschen unfreiwillig komisch. Hm. Ja, eben aufgrund ökonomischer Gründe.
Absolut.
Dadurch, dass man eine Szene nicht 60 Mal drehen konnte, wie das vielleicht ein Stanley Kubrick konnte, sondern dass man die einmal drehen musste. Dann war das Ding im Kasten und egal, wenn da ein Blinzler war, ein Versprecher oder irgendeine unpassende Regung, ist halt drin geblieben. Das hat man vielleicht auch in anderen Bava-Filmen, aber im allgemeinen im italienischen Kino ist das dann doch recht häufig vertreten.
Ja, zur Not hat man es als eine künstlerische Entscheidung verkauft. Die Leute durften ein bisschen ruminterpretieren. Was ja auch ganz interessant ist, ich will das ja gar nicht.
Genau. Klar, kann auch ein Gewinn sein, kann auch einen Film verdammt sympathisch machen.
Ja.
Aber der Grund ist dann eben keine künstlerische Eigenwilligkeit, sondern meistens eben einfach der Faktor Zeit und Geld.
Genau, ja. Wir haben schon gesagt, dass der Film nicht besonders figurengetrieben ist, beziehungsweise immer mal so ein bisschen aus diesem Figurentrieb, um das mal einfach mal so zu nennen, ausbricht. Wir könnten trotzdem mal so ein bisschen über die Figuren reden. Mhm. Und zwar stechen da besonders aus meiner Sicht erstmal drei Figuren besonders ins Auge. Das sind zum einen Krabayan, dann Gorbeck, also der Schüler von Krabayan, und Fürst Weida, also der Fürst, der dann auf seinem Sitz regiert, sozusagen in diesem Schloss regiert. Genau. Wie werden diese beiden Figuren, diese ersten beiden, also Krabayan und Gorbeck, eingeführt? Die sitzen im Prinzip in einer Kutsche und sind gerade auf dem Weg zu einem Kongress. Ne? Die werden von einem Kutscher, so heißt das, ne? Kutscher, ja. Kutschenfahrer, Kutscher. Die werden von einem Kutscher dorthin gefahren und wollen so schnell wie möglich dahin. Sie haben schon so ein bisschen Zeitdruck und so weiter und sollen durch einen gruseligen Wald. Und der Kutscher sagt aber, nee, auf keinen Fall, das ist gruselig und ich habe so ein bisschen Aberglauben. Und hier sind wir, er hat wahrscheinlich auch diese Geschichte sich mal erzählen lassen, dass da dass da diese beiden Leute verbrannt wurden. Und das ist total furchtbar. Und ja, jetzt sind ja schon auf den Tag hinweg 200 Jahre, seit das passiert ist und so. Ne? Und da wird dieses Dorf immer noch vom Fluch verfolgt. Und das ist ganz schlimm, wenn wir da durchgehen. Und die beiden kümmert das gar nicht. Ne? Es sind Wissenschaftler, es sind rationale Denker, ne, und die mit dem ganzen Hokuspokus im Endeffekt nichts anfangen können. Und das eint die beiden so. Sie machen sich auch so ein bisschen lustig drüber. Aber man muss doch dazu sagen, dass Gorbeck doch dem Ganzen noch so ein bisschen näher ist. Mhm. Oder noch so ein bisschen näher ist, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und vielleicht auch sowas wie Angst zu spüren. Ne? Während das bei Krabayan überhaupt nicht der Fall ist. Also du merkst das schon, wenn die durch diese Pforte gehen, durch dieses Portal. Und beide wirken erstmal relativ klein da im Vergleich zu diesem Portal, ne, und merken gar nicht, dass sie an so einem scheinbar mystischen Ort irgendwie sind, der mit so Nebelschwaden da auf dem Boden bestimmt ist und auch sehr, sehr künstlich hergestellt ist mit diesem Gang und diesem Portal, wo diese von dieser Sonne so einzelne Teile da oben auch fehlen, ne? Und dann gehen sie in diese Gruft rein und es ist ja dann so, dass Gorbeck dann auch direkt dann irgendwann sagt, ja, machen Sie hier nur, ich gehe hoch und helfe dem Kutscher dann beim Rad und ne? Und den Professor interessiert das überhaupt nicht, ne? Also wir haben ja schon noch eine kleine Abstufung, obwohl beide irgendwie kritisch-rationale Denker sind in diesem Sinne, ja? Und auch als solche charakterisiert werden. Also das sind nicht unbedingt psychologische Figuren, aber man könnte sagen, dass Gorbeck vielleicht dieser reinen Typenhaftigkeit so ein bisschen ausbricht, um nochmal eher zu einem Menschen zu werden oder zu einer Figur zu werden, deren Handlungsschritte man auf eine gewisse rationale Art und Weise nachvollziehen kann und mit der man mitfühlen kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
So kann man es vielleicht
sagen. Also mit diesen beiden Figuren, diesen beiden Ärzten, der eine jünger, der andere älter, da hat man es mit absoluten Klischees meiner Meinung nach zu tun. Also die beiden lassen sich erstmal in einer Kutsche fahren, schwafeln über ihren Kongress, schwafeln vielleicht über die Wissenschaft. Der ältere Arzt sagt auch noch, ja, wenn du erstmal 30 Jahre mein Beruf bist, dann wirst du auch so einen Kongress schnöde und stumpf finden und voller Leere und Tristesse.
Stimmt, er freut sich ja auf die Antrittsrede sogar.
Richtig,
ja.
Genau.
Gorbeck.
Und man merkt relativ schnell, dass das zwei Menschen sind, die sich eben nicht, oder zumindest der ältere, Krabayan, eben kein Mensch ist, der sich von diesen Gute-Nacht-Geschichten oder von diesen Albtraum-Geschichten eines verwunschenen, verfluchten Waldes hinreißen lässt, so wie es dann der Kutscher, der wahrscheinlich ein Mensch ist, der da lebt, der das kennt, der dort aufgewachsen ist, der dem vielleicht auch glaubt, der etwas, ja, vielleicht bildungsferner aufgewachsen ist als jetzt diese beiden Ärzte, die von Welt sind, die meinen, alle Dinge rational erklären zu können, alles hat einen rationalen Ursprung. Und eben, wie du schon sagtest, dieser ganze Hokuspokus und diese ganze Sagen- und Mythenwelt, das ist alles Quatsch, gehört nicht zur Wissenschaft, ist nicht beweisbar, ist nicht irgendwie wissenschaftlich evident und damit gehört es auch nicht in unsere Welt und kann als Schwachsinn verurteilt werden. So eben auch, sage ich mal, Religion. Ja, also man kommt an diesen, an diesen sakralen Ort, man sieht diese eingefallene Kirche. Man geht da rein, man hat ein Interesse, weil man, glaube ich, irgendwas gehört hat. Ich glaube irgendwie...
Ja, die Tür ist zugefallen durch den Wind und dadurch sind sie in die Gruft nochmal gegangen.
Richtig, ja. Richtig, genau. Also genau, die Kutsche hat dann so einen kleinen Unfall und die beiden zieht es dann in diese, ja, durch ein Erdbeben verschüttete Kirche rein. Und man sieht ja schon beim Reinkommen, dass dieser ältere Arzt da sehr ruppig mit umgeht. Ist eigentlich ein heiliger, ja, Ort, der... Geschichte hat, der ja eigentlich so in seiner Grundform noch als Kirche erkennbar ist. Und es wird gleich versucht zu erklären, ach ja, dieses Heulen, was wir hier die ganze Zeit hören, na, das kommt hier von den Orgelpfeifen. Ja. Zack, ich hau die mal um. Ja. So total respektlos gegenüber, ja, erstmal der Kirche, der Religion, tut das ab, als ob das unbedeutender, sage ich mal, Müll wäre, als ob das wirklich einfach... ja, keine Bedeutung hätte und versucht sich dann gleich die Angst zu nehmen, indem er sich alles rational erklären kann, geht in die Gruft, findet da diesen Sarkophag, wo eben die Hexe Asa drin liegt, kann gleich alles erklären, weiß, wozu hier und das und jenes ist, ohne erstmal Angst zu verspüren. Die Angst verspürt eben der jüngere Arzt, der vielleicht noch näher dran ist an seinen Gefühlen als an irgendwelchen wissenschaftlichen Theorien. Und dieser lässt sich dann eben auch von der Angst ja beeindrucken, wohindessen eben der Arzt als, sage ich mal, ja, Prototyp oder als großes Klischee der Wissenschaft sich keine Furcht einjagen lässt, auch den Kampf gegen eine riesige Fledermaus bereitwillig aufnimmt.
Ja, auch an diesem, auch an einem Ort, an dem eine Totenruhe stattfindet, noch mit so einer Brutalität da so eine Fledermaus umzubringen.
Ja,
es wird ja wirklich, wirklich gezeigt, wie er da noch drauf klatscht und dann, er hat es ja vorher erschossen, glaube ich, und dann schlägt er drauf mit seinem Stock, genau, irgendwie so ist das.
Also, wie ein Elefant im Porzellanladen, da kann man jetzt, das kann man jetzt natürlich politisieren und auf eine Metaebene treiben, die ja bis zu irgendwelchen Kolonialherrschaften vielleicht reicht oder bis zu irgendeiner Häresie, aber ja, das Ganze ist erstmal. Insofern man die Person als solche charakterisieren möchte, ganz interessant.
Und das visualisiert der Film auch relativ stark und ich finde, das ist auch ein Schlüssel dafür, dass so wenig transitorische Räume gezeigt werden, weil sich beide Figuren ja in dieser Kutsche befinden und beide auch eigentlich nur rausschauen, um den Kutscher irgendwie sich über den lustig zu machen oder dem zu sagen, ja, hier, fahr mal da lang. Ne? Aber eigentlich sind beide so in diesem engen Raum, man könnte auch das als Metapher sehen für so ein sehr enges, in sich gekehrtes Denken irgendwie sehen, weil du auf der einen Seite diesen Professor hast, der nur in seine Notizen schaut die ganze Zeit, also wirklich ein Theoretiker ist in dem Sinne. Das ist, ich vergesse den Namen mal, Gorobek nicht.
Grobajan?
Nee, Grobajan ist das. Grobajan ist der Theoretiker, der ältere Prof.
Genau.
Und Gorobek, bei ihm ist es so, dass er diese Notizen sozusagen nicht hat und sich eher immer so ein bisschen zu ihm orientiert und dann so ganz begeistert ist, ja, kommen wir jetzt auf den Kongress hin. Ne? Und er ist es, glaube ich, auch, der mit dem Kutscher spricht und so. Also er orientiert sich schon so eher nach draußen. Ja, er ist noch nicht ganz in diesem Trott drin sozusagen. Ne? Und das ist auch wunderschön, dass du das gesagt hast mit diesem, ja, der erklärt ganz viel dann in der Gruft, also der Grobajan, wer das ist und wer da gestorben ist und so weiter. Und das macht er alles, wie ich schon gesagt habe, während sich die Kamera so ganz langsam im Kreis dreht und sich erstmal umschaut.
Ja.
Also sich wirklich diesen Ort vergegenwärtigt ganz langsam und uns auch zeigt, was das für ein Ort ist. Ja. Und deswegen können wir das Geschwafel von dem Typen auch rausfinden.
Und es ist eben Geschwafel, dadurch, dass die Kamera eben sich auch abwendet und sagt, na, wir müssen jetzt hier nicht zuhören bei dem Gesabbel und das ist jetzt nicht unser Held, sondern wir gucken mal.
Genau.
Und ich habe gerade, also nicht so ein klar. Also als Geistesblitz möchte ich das jetzt nicht titulieren, aber Mir ist gerade bei unserem Gespräch aufgefallen, dass wir hier gerade, oder dass Mario Bava hier ein Element des Horrorfilms installiert, das mir vorher nicht, also dessen vorheriges Vorkommen vor Black Sunday mir nicht bekannt ist. Und dass Mario Bava nicht zum ersten Mal, aber vielleicht hier in einer gewissen Art und Weise kultiviert, dass jemand, der auf einem Gebiet, sei es jetzt hier Kirche und Umwelt, wo die sich eben hier befinden, die in ein fremdes Gebiet kommen, sich dort nicht auskennen, nicht die Bräuche kennen, nicht die Riten kennen, nicht die Geschichte kennen, die Mythen und so weiter und so fort, dass sowas immer zum Verhängnis wird, wenn man nicht auf Einheimische eben den verstehe. Kutscher hört.
Ja.
So dieser Last Guy on the Road, der dann sagt, oh nee, nehmen Sie lieber die Straße, nicht die Schotterstraße, die ist ganz schlimm und ach, da bekommen Sie einen Platten und so weiter. Das haben wir in House of Wax, das haben wir in Wrong Turn, das haben wir in The Hills Have Eyes, das haben wir in ganz, ganz vielen Filmen.
Hm.
Das oder auch bei Texas Chainsaw Massacre, dass wir uns auf einer Straße befinden, die zu einem gewissen Ziel führen soll, von dem eben diejenigen, die dort fremd sind und sich auf der Straße befinden, ausgehen. Aber das Ganze wird durch ein Hindernis, eben durch ein abgesprungenes Rad einer Kutsche oder durch einen Platten, durch einen kleinen Unfall und so weiter und so fort, sage ich mal, behindert. Und dann kommt so langsam der Schauer ins Spiel und man geht so abseits der Straße in die Welt rein, die man ja nicht kennt, und ist dort wie so ein Bauerntrampel und möchte sich nichts sagen lassen und mit so einer Naivität oder mit einer vielleicht auch so einem gewissen Kulturpessimismus geht man dahin und meint, die Welt erklären zu können. Und so natürlich auch hier, was dann wiederum krachend schief geht. Und das geht es hier in einem Film, in einem Horrorfilm von 1960 und mit Sicherheit auch, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Filmen danach bis heute.
Ja. Dieses nicht auf die Umgebung achten und dieses im Prinzip alles ignorieren, was drumherum passiert und deswegen ins Unglück stürzen, das ist was hier auf jeden Fall ein riesengroßes Thema ist. Ich würde nicht sagen, dass es hier erfunden wurde, weil wir das in Todd Brownings Dracula am Anfang auch so ein bisschen haben, wenn er erst ins Dorf fährt und dann gesagt bekommt, also Redfield, und dann gesagt bekommt, fahr da nicht hin und so, ne? Und, man sieht dann schon von vornherein diese diese Straße, die umgeben ist von Klippen eigentlich und so auf dieses Schloss hinzufährt, da sieht man auch schon oder denkt sich auch schon, ja okay, das ist schon, ne? Ja. Schon ein bisschen on the nose, dass du da nicht hin solltest vielleicht. Ne? Mhm. Aber ich gebe dir recht, also es ist auf jeden Fall was hier sehr explizit immer wieder durchkommt, auf jeden Fall. Und diese Ignoranz, ne, das ist, findet sich vor allem in einer Szene dann später richtig, richtig stark, wenn der Professor Grubayan kurz davor ist, zu dem Schloss zu fahren und beziehungsweise er will ja erstmal noch gar nicht zum Schloss, aber es ist ja dann so, dass Dracula in Anführungsstrichen mit dieser Kutsche dann zurückkommt und er ist da an diesem kleinen, an dieser kleinen, was ist das, eine Pfütze, dieser kleine See da irgendwie, wo er steht.
So ein Teich,
glaube ich. So ein Teich, genau, richtig, ja. Dreht sich dann um und du hast so ein Bild, wo du denkst, das kann nichts Gutes bedeuten. Diese schwarze Kutsche, er steht da mit diesen schwarzen Pferden, in diesen schwarzen Klamotten, der Boden auch wieder mit Nebel bedrückt und denkst dir, alle checken gerade, die ganze Zuschauerschaft, die sich diesen Film anschaut, checkt gerade, dass du da nicht einsteigen solltest. Und er macht's trotzdem. Und dann in der Folge ist es ja noch viel besser. Der Dracula peitscht die Pferde ja dann so richtig an und so, und diese bedrohliche Musik nebenbei. Und er sitzt da so in dieser Kutsche drin und weiß überhaupt nicht, was da passiert.
Wird hin und her geschüttelt.
Ja, genau, ja. Und er schaut auch nicht groß raus, denkt sich nur, vom Gesichtsausdruck her, ist aber ganz schön holprig, die Straße. Ne? Mehr ist das nicht.
Ja.
Mehr wird da gar nicht transportiert.
Und ich glaube, wir haben auch in dieser Szene, als dann eben Dracula in der Rolle des Kutschers Ivan ist, haben wir auch eine Zeugin, die das Ganze aus einem Gebüsch beobachtet. Ja. So dieses rotkäppchenhafte Mädchen, die dann zur Kuh geht, die melken will und so weiter, dorthin geschickt wird. Und die beobachtet eben, wie der Professor Dr. Grubayan beim Dracula in die Kutsche einsteigt. Und genau diese Szene wird ja nochmal beim Losreiten in Zeitlupe gezeigt.
Ja. Ja.
Also man sieht diesen durch Buschwerk, Strauchwerk, durchwachsenen Wald, der wunderbar ausgeleuchtet ist, mit einem nebelverhangenen Boden, und dann peitscht dort eine Kutsche entlang. Man sieht, dass die Kutsche sehr viel Tempo drauf hat, die Pferde rennen, das Rosshaar flattert, aber in Zeitlupe. Und man sieht dann aus einer Rückansicht, wie die Kutsche im Nebel und im Dickicht des Waldes so verschwindet.
Ja.
So, und alles wirkt schon sehr, sehr unheilvoll. Und man weiß natürlich, dass sich dort der Professor Grobian in gefährliche Hände begeben hat, was sich dann ja natürlich auch bewahrheitet. Mhm. Aber auch nochmal ein ganz netter stilistischer Aspekt, dass dort auch mal eine Zeitlupe genutzt wird, um eine Zäsur zu markieren. Der Professor, der Wissenschaftler ist in eine Falle getappt.
Mhm. Absolut, ja.
Genau, mit der er nicht rechnen konnte. Ja. Mhm. Er wusste ja nicht, wie der Ivan und so weiter aussieht. Und er hält sich da allein eben in diesem besagten Wald auf.
Ja.
Und fällt dann letztendlich, einem alten Mythos in Form von Dracula zum Opfer.
Genau. Weil er eben auch nicht groß auf das gehört hat, was vielleicht so, was das kleine Mädchen gesagt hat. Und deswegen kann man vielleicht auch hier den Gegensatz zwischen so einer gewissen Form von alt und jung aufmachen. Ja, also das Junge sozusagen, das immer noch Neugierige, das, was auch gewisse Furcht hat, was vielleicht auch noch Gefühle entwickeln kann. Und das Alte, was im Prinzip schon gefühlt alles erlebt hat, weil mir ist gerade auch nochmal eingefallen, dass diese eine Frau, die sagt, ja, jetzt habt ihr nicht so, geht die Kuh melken und so, die ist ja auch so, ne? Die ist ja auch mehr oder weniger so wie er. Und um das mit den Gefühlen nochmal so ein bisschen rauszubringen, da haben wir ja dann wiederum Gorobek, der sich ja dann auch sofort bei dem ersten Anblick in diese Frau verliebt, ne? In Katja eben. Und es wird in dieser Szene auch direkt deutlich, dass das die zwei zentralen Figuren dieses Films wahrscheinlich sein werden. Warum? Weil sie auf eine ganz spezielle Art beleuchtet sind. Weil die beide nämlich noch einen Lichtspot haben, der auf ihr Gesicht bzw. auf ihr Haar drauf scheint. Mhm. Und das wird in den Nahen, die wir dann sehen, richtig deutlich. Mhm. Gerade bei Katja wird das richtig deutlich. Da siehst du auf die Entfernung schon das Gesicht und dann in der Totale, du siehst richtig, wie dieses Haar dann schimmert.
Vielleicht so ein kleiner Heiligenschein.
Ja, absolut.
Halt quasi die Mutter Teresa des Films.
Ja.
Stimmt. Nochmal zu dem kleinen Mädchen.
Wäre ich jetzt auch nochmal drauf zurückgekommen.
Ja. Also du hast schon recht, ich könnte das noch so deuten, dass gerade diese älteren Personen, sei es jetzt die Mutter oder Oma oder was auch immer, des Mädchens, die dann eben so sagt, hier, hab dich nicht so, geh doch jetzt in den Wald und mach das und scher dich nicht mit diesen Gruselgeschichten und so weiter, dass gerade auch im Alter natürlich so eine gewisse Art der Verknöcherung stattfindet. Ja, man lässt nichts mehr an sich ran. Man ist eben mit allem Wassern gewaschen, hat vielleicht auch eine harte Zeit erlebt. Damals, sage ich mal, im dunklen Zeitalter durch Hungersnöte, durch Krankheiten, durch irgendwelche Epidemien, Pandemien. Wir kennen es ja jetzt auch nur zu gut. Und dass gerade, sage ich mal, die Jugend, das Junge, immer noch unbefleckt ist, unschuldig und noch empfänglich ist für so, auch das Böse oder Angst, Böses zu empfinden. Und das ist ja immer, sage ich mal, ein guter Nährboden für Böses. Wurde dann ja auch in den Horrorfilmen der 80er oder 70er und 80er weiterverarbeitet, dass, sage ich mal, so dieses Innere des jungen Menschen, des schönen Menschen, des unbefleckten Menschen dann missbraucht wird. Wir denken irgendwie an Das Omen oder Der Exorzist oder dann auch Nightmare on Elm Street und so weiter
und so fort. Ja, die ganzen Horrorfilme dann, Halloween und so. Ja.
Genau, wo dann auch Jugend eben gebraucht wird, um Horror entstehen zu lassen. Hm. Und genau auf dieses Motiv kann man eben hier die jungen Menschen, wenn man das so nennen möchte, in Form dieses jungen Mädchens oder dann eben in Form von Dr. André
Gorbeck,
genau, so finden.
Hm. Genau. Absolut, ja. Und wir können uns, glaube ich, anhand des jungen Mädchens auch relativ gut so ein bisschen langhangeln und dann auch so langsam ein bisschen zur Ästhetik vielleicht rüberkommen. Beziehungsweise zu einer Sache, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass ich noch eine zweite Szene gesehen habe, in der wir transitorische Räume sehen. Und das haben wir bei dem jungen Mädchen nämlich. Weil bei dem jungen Mädchen sehen wir genau, wie jeder einzelne Schritt vom Gasthaus weggeht, wie sie durch diesen Wald noch geht, durch diese kleinen Büsche, wie sie erschreckt wird von einem Frosch. Mhm. Ne? Und das wird dann schon in einer gewissen Weise sehr detailliert gezeigt, bis sie dann an diesem Kuhstall ist, der direkt neben dem Friedhof ist. Ne?
Ja.
Und da muss man allerdings auch sagen, dass dieses Mädchen auch wiederum in dieser Zeit kurz davor ist, ins Erwachsenenalter einzutreten. Und das merkst du, denn sie geht ja in den Alltag dann langsam rüber. Sie entschließt sich ja dann doch sozusagen, das, die Kuh zu melken und hat erst noch so ein bisschen Angst, geht dann zum Fenster, schaut dann und sieht schon das Grab von Dracula in diesem Sinne. Ne? Wie gesagt, ich nenne einfach Dracula, das ist, lässt sich leichter merken. Genau, sieht das Grab von Dracula und dann geht sie wieder weg zur Kuh, melkt sie und dann haben wir wieder diesen Moment von, die Kamera löst sich von der Figur und die Kamera schwenkt dann nach rechts wieder zurück zum Fenster, schaut aus dem Fenster raus und dann sehen wir die Auferstehung von Dracula. Also sozusagen der Einzug in den Alltag führt dazu, dass man das Drumherum eigentlich nicht mehr wahrnimmt, sozusagen. Und da haben wir auch direkt, da können wir nämlich direkt an die Ästhetik anschließen, nämlich diese Kamerafahrten, die wir hier haben. Das ist ein Film, der uns extrem detailliert eigentlich alle Räume zeigt, in denen wir uns befinden und das durch Kamerafahrten vor allem und durch Schwenks. Dann, ne? Das haben wir eben schon hier bei dem Mädchen gesehen. Das sehen wir ganz, ganz grandios in der Einführung auf dem Schloss zum ersten Mal, wenn wir bei dem Klavierspiel beginnen und dann rüberfahren bis zu dem alten Fürsten, der in seinem Stuhl sitzt, wo wir noch gar nicht was dazu gesagt haben. Ja. Wir haben ja schon Christentum andeuten lassen, ne? Aber das wäre dann im Gegensatz zur Wissenschaft sozusagen die andere Seite sozusagen, ne? Ganz richtig, kurz genau. Vielleicht noch eingeschoben.
Ja, also man hat es ja ein Stück weit angedeutet mit der Kirche und mit der Eröffnungsszene, wo natürlich die Kirche damals zur Inquisition versucht hat, das Böse, das Unzähmbare, das ja Unchristliche, das Amoralische, sag ich mal, einzudämmen, zu zivilisieren, zu ja vielleicht auch kastrieren oder zu domestizieren. Später kam dann jetzt natürlich die Wissenschaft, 200 Jahre später, also ungefähr im 19. Jahrhundert, da war dann die Wissenschaft natürlich schon da, aber eben dann in Form von diesen Personen ist dann eben schon die Wissenschaft etabliert, existiert neben der Kirche, vielleicht auch etwas stärker, dadurch, dass die Kirche schon so ein bisschen am Verfallen ist, wie wir es an der Kirche sehen, die durch ein Erdbeben zerstört wurde. Und natürlich durch diese ganzen sakralen Elemente, die dann letztlich auch als Waffe dienen, wird man natürlich mit diesem Setting vertraut gemacht, dass es ein Film ist, der, sage ich mal, den christlichen Glauben als eine Größe sieht, dem das Böse dort begegnen muss. Also es ist quasi Kirche und Wissenschaft versus Dracula, den Teufel, dunkle. Satan,
ja,
genau. Das Böse. Das eben, was man nicht bezwingen kann, das, was Probleme macht. Man kann da jetzt zig Assoziationen finden, aber im Prinzip ist es wirklich das, was sowohl Wissenschaft wie auch Kirche bedrohen kann. Genau, in Form eben hier von Dracula und Prinzessin?
Nee. Prinzessin.
Asa.
Genau.
So, also insofern spielt die Kirche hier natürlich auch eine wichtige Rolle. Eben dieser Fürst Weida, kommen wir jetzt auch schon wieder auf die Charakterisierung dieser, sage ich mal, Familie oder dieser Nachfahren von, Prinzessin Asa, die dann eben verflucht sind. Gerade diese Einführungsszene mit diesem Klavierspiel, man sieht ihren Bruder Konstantin, man sieht Katja, man sieht den Fürsten Weida und diese leben in einem Schloss, in einem alten, ehrwürdigen Schloss und man sieht schon, dass diese aristokratischen, adligen Nachfahren so ein bisschen in ihrer eigenen Welt gefangen sind. Ja, die sind in eigenen Mauern gefangen, es herrscht eine Tristesse, es herrscht Angst, es herrscht vielleicht eine gewisse Form der Trauer, eben die, sage ich mal, Stimmungselemente, die der, ich bringe einen neuen Fachbegriff rein, der Gothic-Horror, den wir vielleicht nochmal besprechen können, eben mit sich bringt, werden hier fabuliert in Form eben dieser Opfer, nenne ich es mal. Allen voran natürlich Katja, die für mich die Hauptperson des Films ist. Und man sieht schon, dass hier das Böse eben Substanz findet, um sich anzuheften, um sich auszubreiten, um sich zu bereichern, um sich, zu stärken. Und was hilft diesen Menschen, die ob ihrer Aristokratie trotzdem irgendwie ja, nicht armselig wirken, aber verlassen, verzweifelt. Die binden sich natürlich immer noch in ihrer seelischen Armut, nicht in ihrer materiellen, immer noch an die Kirche. Ja, ja, tragen Kruzifixe. Diese sind auch, sage ich mal, als ja, Schmuck oder als Verzierung, als Totem an irgendwelchen Wänden angebracht, sind auf Büchern angebracht, sind, wie gesagt, als Schmuck zu sehen. Und ja, dienen immer noch als Schutz. Genau. Und sowohl Kirche in Form eben dieser sakralen Elemente oder in Form eines Pfarrers, als auch die Wissenschaft in Personen der Ärzte werden dann als Hilfe hinzugezogen von diesen, ja, ich sag mal, materiell saturierten, aber seelisch verlassenen Menschen. Ja, genau. Die eindeutig als schwach stigmatisiert werden.
Genau. Und die alle auch nicht aus ihren Räumen mehr oder weniger rauskommen, ne? Also die gar nicht mit, ja, in Anführungsstrichen, mit dem echten Leben, mit der realen Welt, mit irgendwie allem, was irgendwie da draußen ist, mit dem, was sich ihnen als Welt offenbart, auch in der Natur und so, wirklich da keine wirkliche Begegnung mit haben, ne? Also diese Innenräume sind das Einzige vom Gefühl her, was Fürst Weider jemals gesehen hat, gefühlt. Ne? Also der wird sich über den ganzen Film hinweg nicht da rausbewegen. Ne?
Ja. Und so wird es auch etabliert, also so, genau so kommt es einem vor. Es werden dicke Mauern gezeigt, es wird ein großes Schloss gezeigt mit dicken Wänden, mit wirklich, sag ich mal, erdrückenden Steinwänden. Also es wirkt jetzt nicht irgendwie groß und leer und in irgendeiner Form elegant, sondern das Ganze hat schon so diese Gruselatmosphäre eines, ja, Geisterschlosses.
Ja, ja. Genau, ja. Genau, und deswegen gibt's auch, wie gesagt, relativ wenig diese transitorischen Räume. Ne? Also es gibt da nicht irgendwie die große Begegnung zwischen verschiedenen Orten oder sowas. Ne? Also das Maximale, was passiert, ist, dass Prinzessin Katja mal mit dem Hund rausgeführt. Ne? Beziehungsweise selbst da könnte man ja fragen, ob das nicht in gewisser Weise sowas wie eine mystische, wie so ein mystischer Hergang ist, dass sie natürlich dann auch direkt in dem Moment auftaucht, wenn ihre Vorfahrin aus dem Grab befreit wird oder so. Ne? Aber im Großen und Ganzen findet diese Grenzüberschreitung eigentlich nicht statt. Eben dann erst nur im späteren Verlauf des Films wirklich, wenn eben der junge Doktorand dann mehr oder weniger irgendwann erkennen muss, okay, ich habe sie eben nicht mit etwas rational Erklärbarem zu tun, sondern ich habe es hier mit mythischen Gegebenheiten zu tun. Und ich muss diese Realität, diese innerdiegetische Realität einfach anerkennen. Ja? Und das ist ja interessant, dass diese beiden Extreme, die wir hier im Film sozusagen präsentiert haben, der von Krabayan ja, propagierte kritische Rationalismus oder generell Rationalismus. Kritischer Rationalismus ist ja im Großen und Ganzen was Gutes, würden ja die meisten sagen. Ne? Aber dieses reine Theorieleben sozusagen, dieses ich bin kein Praktiker und so und ich helfe schon gar nicht irgendwie einem Kutscher beim Rad dran machen oder sowas, ne, so in diese Richtung. Ja. Und zum anderen dieser dieses Christentum, es wird ja nicht genauer beschrieben, ob das jetzt katholisch, protestantisch ist oder sonst was, ne? Aber das Christliche sozusagen, das Fürsten, dass beides sozusagen ins Leere läuft, dass beide dem damit nicht begegnen können. Wir sehen das anhand, du bist gerade hier am...
Ja, du hast gerade was von Christentum erwähnt und ich glaube, dass das sogar in einer Szene konkret benannt wird, als Fürst Weida den Tee trinken möchte.
Ach.
Und er sieht ja in diesem Tee die Maske des Satans und sagt auf einmal, dass das Christentum oder dass die Christen sich ihrer Angst stellen werden und dass sie sich wehren werden. Und genau an diesem Tag, an diesem eben bestimmten Tag, mir fällt gerade nicht mehr der Wortlaut des Tages ein, irgendwie wurde das irgendwie so eine Vollmondnacht oder irgend sowas hat es damit auf sich, soll sich die, ich glaube, Church of Jesus Christ oder irgend sowas, soll sich auf jeden Fall wehren.
Ja.
Ich hatte das hier in meinen Aufzeichnungen irgendwo auch zitiert. Ich muss es nur finden. Aber ich habe das eigentlich ganz gut.
Ja, das ist aber interessant, dass du das sagst, weil ich wäre auf genau diese Szene mit dem Tee auch gleich nochmal gekommen. Nicht speziell auf den Tee bezogen, aber bezogen auf das, was sich hier eigentlich offenbart und inwiefern beide Ansätze der Erkennung der Welt oder des Erkenntnisgewinns in gewisser Weise scheitern. Und zwar zum einen der Rationalismus, dieses theoretische Denken von Krubayan scheitert ja in einer gewissen Weise relativ klar, wenn man eben dieser Szene mit dem Fürsten, mit Fürst Weida genau zuhört. Weil, wenn wir uns die Szene erstmal in der Gruft beobachten, dann denken wir ja, das ist ja mehr oder weniger ein Zufall, ne? Mhm. Da kommt eine Fledermaus raus und deswegen schneidet er sich da irgendwie zufällig und dann tropft das Blut so ganz zufällig da rein und wir denken, ja, okay, ist irgendwie dumm gelaufen, ne? Das Interessante, was Fürst Weida jetzt sagt, dass genau an diesem Tag ja eigentlich vor 200 Jahren das passiert ist. Ne? Das heißt, es kann ja wiederum kein Zufall sein. Das heißt, es ist ja irgendwie von irgendeiner größeren Übermacht irgendwie vorherbestimmt gewesen. Ne? Das heißt, dass im Prinzip das kritische Denken, die Wissenschaft hier an etwas Übergeordnetem scheitert, wovon wir nicht genau wissen, was es ist. Mhm. Ist es jetzt Gott? Ist es Satan, der im Prinzip die Macht über alles hat? Oder ist es was anderes? Ich habe da eine Theorie, komme ich aber später noch zu. Und zugleich scheitert ja der christlich denkende Mensch wiederum daran, dass er sich eben nicht wehrt, ne? Dass die Kirche eben, dass er ja krank wird im Endeffekt, ne? Und dass er dann zwangsläufig geholt wird von Satan, wie auch immer man das bezeichnen will, also von Grubayan, der ja dann zu einem Vampir geworden ist, ne? Aber auf jeden Fall kommt ja beides nicht weiter oder stößt an eine Grenze irgendwo.
Ja.
Ne?
So. Gerade in der Szene mit der Fledermaus, meiner Meinung nach wird hier auch symbolisiert, dass die Wissenschaft Mythen verkennt. Denn man kennt natürlich Dracula, die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, setze ich mal voraus, wer Dracula ist. Hm. Und Dracula kann natürlich auch die Gestalt einer Fledermaus einnehmen. Klar. Insofern sieht sich der Wissenschaftler ahnungslos eigentlich schon mit Dracula in dieser Szene konfrontiert und versucht, ja, dieses für ihn ganz normale Tier, diese störende Kreatur, diesen Schädling, Parasit, einfach zu töten und denkt sich nichts dabei. Hm. Aber der Zuschauer weiß natürlich, okay, Fledermaus, Dracula, Gruft, Kirche und so weiter, kann sich eins und eins zusammenreimen, auch wenn hier viele Sachen verschwimmen, die jetzt für den Film dienlich sind. Aber jetzt sage ich mal, auch so ein bisschen, ja, also kommt vieles zusammen. Hm. Stört nicht weiter. Aber das ist auch nochmal eine Szene, dass auch Dracula natürlich die Gestalt einer Fledermaus annehmen kann. Man kennt das, glaube ich, aus
fast allen Dracula-Verfilmungen.
Dass natürlich Graf Dracula da eben auch mit dem Titel Graf hier nicht. Natürlich eine Fledermaus sein kann, um sich, sag ich mal, schnell und unaufmerksam fortzubewegen.
Hm.
Genau.
Absolut, ja. Jetzt haben wir ja so ein bisschen herausgearbeitet, dass eigentlich diese Ansätze irgendwie ins Nichts führen. Hm. Die Frage ist, was führt jetzt zu irgendwas
jetzt, hier in dem Fall? Soll jetzt die Theorie kommen?
Die Theorie?
Die du dir dabei gedacht hast?
Na, ich wollte erstmal noch so ein bisschen was zur Ästhetik sagen, weil ich finde, dass sich das aus der Ästhetik heraus ergibt, mehr oder weniger.
Okay, ja.
Wir haben hier insgesamt in diesem Film eine Ästhetik, die relativ klar zu verorten ist, und zwar im deutschen Expressionismus der 20er Jahre. Mhm. Das ist so ein bisschen die ganz große Vorlage. Und das sind diese ganz, ganz starken Schwarz-Weiß-Kontraste, die man in diesem Film sieht. Ne? Sind eben diese, generell haben wir es hier natürlich nur mit einem Schwarz-Weiß-Film zu tun, auch wenn es Farbe zum damaligen Zeitpunkt schon lange gab auch, ne? Aber wie gesagt, Kohle und so kann da natürlich auch eine Rolle spielen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch ein wichtiges Stilelement hier ist. Ich glaube, mit einer Farbe hätte der Film nicht so geil ausgesehen, wie er es jetzt tut.
Ja.
Wir haben ganz, ganz lange Kamerafahrten. Wir haben hier wirklich eine Kamera, die mehr oder weniger auf sich aufmerksam macht, nicht nur in der Art und Weise, wie ich es gesagt habe, dass eben die Kamera ein Eigenleben hat und einfach mal wegschwenkt vom aktuellen Geschehen oder so, sondern auch im Sinne von, dass wir hier ganz kunstvoll inszenierte Raumaufnahmen haben und wirklich, dass du manchmal das Gefühl hast oder als Zuschauer auch dir denkst, boah, wie cool ist das denn? Wann schneidet der denn endlich? Ne? Mhm. Und es geht immer noch weiter und er zeigt uns wirklich den ganzen Raum und er fährt wirklich bis zu dem Fürsten hin an den Stuhl und zeigt diesen traurigen Menschen da, ne? Wir haben eine ganz, ganz kunstvolle Mise-en-Scène, aber es ist keine Mise-en-Scène, wo du jetzt einzelne Objekte irgendwie dir rauspicken kannst, die irgendwie eine symbolische Bedeutung oder sowas haben oder sowas, ne? Sondern du hast da Rüstungen stehen, ne? Du hast ganz normale Alltagsgegenstände, die in einer ordentlichen Art und Weise aufgebaut sind, dieser riesige Kamin, wo Feuer brennt und so, ne? Das ist jetzt alles nichts Hochsymbolisches oder so, würde ich sagen, ne? Du schnaufst, aber ich will das kurz noch zu Ende bringen, zumindest bevor du ansetzt. Und da würde ich sagen, du hast alles andere als einen Realismus oder sowas, sondern du hast eine Gestaltung insgesamt, die auf sich aufmerksam macht, die auf einen Regisseur aufmerksam macht, als jemanden, der das, was hier passiert, inszeniert hat. Was ja allein schon eine höhere Gewalt ist, wenn man so möchte. Mhm. Ne? Und es ist allerdings auf der anderen Seite, das haben wir auch schon so ein bisschen rausgearbeitet, eine Gestaltung, die nicht von den Figuren wahrgenommen wird in diesem Sinne. Also wir hatten es ja schon, Grobajan erkennt dieses grandiose Bild nicht, was wir da sehen. Mhm. Wir haben eine ähnliche Blickperspektive dann auch, wie er sie haben müsste eigentlich. Aber wir Zuschauer, wir erkennen es auf jeden Fall. Das heißt, unser Blick wird in gewisser Weise auch gelenkt und uns wird im Prinzip klar, wir haben hier es mit etwas ganz, ganz Künstlichem zu tun, was auf jeden Fall hergestellt ist und was nichts mit einer, ja, objektiv oder aus objektiv wahrnehmbaren Realität oder so zu tun hat. Aber du hast kurz geschnauft, deswegen.
Ich wollte nur ganz kurz einlenken. Du hattest erwähnt, dass diese einzelnen Setpieces der beispielsweise des Schlosses, wo vielleicht irgendwelche gekreuzten Schwerter hängen, wo Ritterrüstungen sind, wo irgendwelche Wandteppiche hängen, wo irgendwelche großen Porträts hängen oder eben irgendwelche Bilder mit irgendwelchen Symboliken drauf hängen. Das mag alles für sich vielleicht jetzt nicht so bedeutungsschwanger sein, dass man das genau auf ein dass man das unmittelbar in das Hauptnarrativ des Films spinnen kann. Aber dieses ganze Zeigen und Schwenken und Aufnehmen von Umwelt sorgt natürlich zur Erweiterung oder sage ich mal zur Verdichtung der Atmosphäre, was ja unbedingt nötig ist für einen Horrorfilm, der in einem Schloss spielt, um eben diesen Gothic-Horror zu etablieren. Also man hat eben die Ritterrüstung. Ritterrüstung kennt man natürlich aus irgendwelchen Schlössern, aus Burgen. Das gehört ja unweigerlich zum Dekor eines solchen Schlosses. Und das sind wiederum Klischees, die hier bedient werden, die hier benutzt werden, um auch eine gewisse Form des Grusels zu schaffen. Man sieht in der Ritterrüstung nicht, ob da jemand drin steckt, steckt da keiner drin. Die Kamera geht leise, langsam vorbei. Die Ritterrüstung können sie aber bewegen, die könnte zucken, die könnte eine Bewegung machen, auf einmal zum Leben erwecken, man weiß es nicht. Es sieht die auf jeden Fall vom Phänotyp ja menschenähnlich aus, in einer Rüstung und so weiter. Und ja, man sieht, wie gesagt, Porträts, die sich dann auch mal verändern sollen. Irgendwie so ein Falke soll auf einmal eine andere Kopfposition eingenommen haben und so weiter. Und man hat ganz viele Elemente, die eben in diesem Setting verhext, verwunschen oder verflucht sein könnten. Und ja, dieses, ich nenne es mal mittelalterliche oder barocke, ich komme immer wieder auf den Begriff zurück, Dekor, also wie eben diese Mise-en-Scène dekoriert ist, passt eben unglaublich gut in diese Definition des Gothic Horrors. Sowohl das Gebäude als eben auch, ja, sage ich mal, die Dekorierung und dann eben natürlich die Kamerafahrt, die uns das Ganze wie so in verschiedenen Establishing Shots so langsam zeigt, wo sind wir, wir lenken, wir gehen vor und zurück und also hat für mich einfach das, was du genannt hattest, diese Elemente, einen ganz essentiellen Effekt, um Atmosphäre, um eben Horror letztendlich zu schaffen, um einen Ort, den man als Zuschauer kennt, durch eben diese einzelnen in Betracht nahmen, um dort eben Grusel und so weiter stattfinden zu lassen. Und etwas Übernatürliches.
Ja, absolut. Und das wird ja dann auch, das Dekor wird ja dann auch dafür genutzt, um gewisse Horrorszenen oder gruselige Szenen in gewisser Weise stattfinden zu lassen. Ne? Also man denke da zum Beispiel an die Rüstungen, die umfallen.
Genau,
und richtig, den Weg zur Tür bahnen. Und das ist ja fantastisch, wie die Dracula-Figur dort dann in dieser Szenerie etabliert wird. Ne? Also die Rüstungen fallen nacheinander um. Der Wind weht vorher durch das Bild und lässt das Papier überall rumfliegen und so weiter und so fort. Ne? Die Rüstungen weisen praktisch so ein bisschen zur Tür. Die Kamera geht dahin und dann geht die Tür auf. Es ist dunkel und dann sehen wir im Prinzip, wie ein Spot angeht beziehungsweise langsam aufdimmt auf das Gesicht von Dracula. Und das ist total geil inszeniert. Ne? Also und weist natürlich auch wieder auf die Inszenierung hin, ne? Klar, und generell auch das Kostüm von dem Typen. Also dieses vernarbte Gesicht und gleichzeitig diese perfekte Frisur und dieser Bart. Ne? Also so sieht ja, man könnte ja von der Leiche erwarten, dass er ein bisschen mehr Haare zugenommen hat dann im Verlauf der Zeit. Ne?
Auf jeden Fall. Ich finde das auch ganz interessant, wie hier eben mit Licht und Schatten gearbeitet wird. Eben im Effekt dieses Schwarz-Weiß-Kontrastes oder dieses Schwarz-Weiß-Bildes, das Person durch verschiedene Körperpositionen, durch verschiedene Positionen im Raum eben nur durch Licht und Schatten eine ganz andere Wirkung erzielen können. Mhm. Man sieht diesen Dracula nicht, man guckt ins Schwarze, die Kamera dreht sich, das Licht wechselt etwas in den härteren Schwarz-Weiß-Kontrast und auf einmal kommt dieses Gesicht langsam hervor, als ob er irgendwie aus der Wand oder aus irgendeinem Bild so langsam hervorschwebt. Das ist eigentlich nur irgendwie ein Kamerakniff, aber erzeugt letztlich so eine Wirkung, dass man allein durch Licht und Schatten ein einfaches Erscheinen einer Person erzeugen kann. Ist ein ganz netter Effekt und zeigt auch, welches Geisteskind Mario Bava ist. Er kommt eben aus den Special Effects und das bringt er sehr, sehr gut zum Tragen, dass er mit einfachen Mitteln wirklich und eben gerade mit diesem Schwarz-Weiß-Bild und diesen Licht-Schatten-Kontrasten eine unglaublich große Wirkung erzielen kann.
Ja. Hat er wahrscheinlich auch selber dann gemacht oder auf jeden Fall explizit mitgearbeitet.
Ja, auf jeden Fall.
Er hat ja auch Kamera geführt bei dem Film, kann man vielleicht auch noch dazu sagen. Ne? Genau, aber das, was du auch gesagt hast, dass wir oder was wir ja schon rausgearbeitet haben mit den Sets und diesen Raumkonstruktionen, das ist ja auch so ein bisschen das, was auch dieses Hergestellte noch so ein bisschen betont. Ne? Also diese einzelnen Räume, die dafür in ihrer Weise sehr ausgearbeitet sind, ne, und sehr darauf verweisen, dass hier jemand was hergestellt hat. Und da kommen wir jetzt mal so ein bisschen zur Interpretation, wie ich das gesehen habe. Ich glaube auch, dass Mario Bava selbst hier nicht wirklich die perfekte Sicht auf die Welt herausgearbeitet hat. Ne? Ich glaube aber, dass er in dieser Hinsicht schon religionskritisch und kritisch gegenüber eines christlichen, rein theoretischen Blickes auf die Welt, also dem gegenübersteht. Was er aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass im Film, in der Kunst, ein Mittel liegt, um die Welt zumindest ein bisschen besser zu verstehen. In gewisser Weise durch einen gelenkten Blick, wenn man es so möchte. Ich habe das so gesehen, gerade dadurch, dass dieser Film auf seine Gemachtheit so sehr hinweist, dass wir immer wieder diese Kamera haben, die uns eigentlich weglockt von dem, was die Figuren gerade tun, hin zu anderen Plätzen, wo gerade die wichtigen Sachen passieren, wo gerade das passiert, was für die Geschichte vielleicht auch in gewisser Weise wertvoller ist. Dass wir darin eine Zuschauerlenkung haben, die uns wiederum von den Figuren, die überhaupt nicht checken, in was sie sich da befinden, mehr oder weniger, entkoppelt und uns stattdessen sozusagen zeigt, dass diese Art und Weisen, wie die Figuren im Film damit umgehen, Ideologien sind und nicht funktionieren. Und das finde ich in gewisser Weise besonders spannend, dass das zum einen durch die Ästhetik gemacht wird, zum anderen aber auch durch einige Figuren im Film, allen voran Gorobek, von dem wir ja herausgearbeitet haben, dass er eben nicht diesen rein rationalen Blick auf die Welt hat, sondern dass er dieses Bedürfnis hat, irgendwie nach außen zu kommen. Und das symbolisiert sich total innerhalb der Ästhetik des Films. Zum einen, oder nicht der Ästhetik, sondern auch generell im Film, auch im Narrativ und wie die Figur dann später handelt. Also zum einen, dass er diese sinnliche Erfahrung mehr oder weniger haben möchte. Also zum einen mit der Liebe, die er gegenüber Katja hat. Zum anderen aber auch in der Art und Weise, dass er es dann schafft, gegen Ende des Films diese reinen Setpieces zu überspringen und mehr oder weniger in diese Zwischenräume einzudringen. Also diese Verbindungen herzustellen, meinetwegen zwischen dem Schloss, der Gruft, dann dem Friedhof und dass du da eben diese Zwischenräume gezeigt bekommst und dass sich dadurch dann ein größeres Ganzes ergibt als das, was wir vorher hatten. Und natürlich wird dieser Weg, den er da geht, dadurch gestartet, dass er durch ein Gemälde tritt. Also durch die Kunst sozusagen tritt. Dass sich in diesem Sinne hinter der Kunst noch etwas anderes befindet, sozusagen ein Weg, die Welt auf eine Art und Weise zu deuten. Hake ein.
Aber hinter was für einer Kunst? Wir reden jetzt hier gerade von einem Bild. Kannst du das Bild, durch was er tritt, mal beschreiben?
Also man muss ja erstmal sagen, dass ich weiß nicht mehr, welches Bild das war. Durch eines der Bilder geht auf jeden Fall, dahinter ist auf jeden Fall der Hebel. Und warte mal, war das andere Bild die Vorfahrin von Katja oder war das ein anderes? Das war das von Katja,
aber genau. Wie wird sie dargestellt?
Kannst du mir kurz helfen?
Nackt.
Echt?
Ja, also nicht. Also das ist ein Porträt, wie wir es eben von ihrer Vorfahren in dieser Sakristei kennen. Da hängt ja auch ein Bild von ihr.
Ja.
Und auf einmal gehen wir in die Unterwelten, das Amoralische, in das vermeintlich das, was man wegdrücken will, das Kirche und Wissenschaft beiseite haben wollen. Wir möchten gute Menschen sein, wir möchten christliche Menschen sein, wir müssen wissenschaftliche Menschen sein, aufgeklärte Menschen sein und halten dieses Nackte, dieses Unfeine weg.
Ja.
Aber auf einmal muss er, um ans Ziel zu kommen, den Link herzustellen zwischen Theorie und Realität, muss er durch ein Bild gehen, das die Vorfahren oder, den Hauptcharakter oder, dieses Zwillingsmotiv. Also es gibt die Junge und Schöne und es gibt die Alte und Böse. Durch diese Person muss er hindurchtreten und diese Person ist in dem Bild halt nackt. Und das ist halt etwas, wo, der aufgeklärte oder religiöse Mensch dann eben aufschreit und kann das denn sein und darf er das und so weiter.
Hm.
Und das finde ich ein ganz schöner Kniff, den Mario Bava anwendet und ein Fürspruch für die Nicht-Domestizierung und nicht für das Eintheoretisieren oder Eingemeinden von Kunst, sondern Kunst als freies, auch amoralisches, auch, verruchtes Mittel und als Schlüssel.
Hm. So. Absolut, ja. Und deswegen passt es ja auch vorher schon so gut, was wir dazu gehabt haben, weil es ist ja eben nicht sozusagen dieser reine Zufall, durch den sozusagen Asa wiedererweckt wird, ja. Professor schneidet sich, Blut tropft rein und so weiter, sondern es ist determiniert. Es ist aber auch nicht determiniert durch einen Gott oder einen Satan oder sonst was, sondern rein durch das Narrativ des Regisseurs. Ein Regisseur, der sozusagen all diese Konzepte, die in gewisser Weise hier aufgeworfen werden, wir haben sie bereits genannt, ich muss sie nicht tausendmal wiederholen, all diese Konzepte seinem eigenen Narrativ innerhalb des Films unterordnet und damit aussagt, ich weiß es auch nicht besser, aber ich weiß, das, was ihr sagt, ist falsch und ich zeige euch jetzt, warum das falsch ist. Oder dass es zumindest innerhalb der Diagese, die ich euch hier darbiete, zu nichts führen wird. Genau. Und das passt ja wiederum ganz, ganz großartig zusammen mit dem, was du sagst, dass eben der Zugang sozusagen zur Welt oder mehr oder weniger, sagen wir mal, der Weg zur Erkenntnis eben durch die Konfrontation mit den eigenen Sünden.
Richtig, genau, durch die Unterwelt. Sei es jetzt innerlich, auf einer psychoanalytischen Ebene oder eben auf einer kulturellen, moralischen Ebene, die eben so unter den Menschen verbindlich ist. Auch eben in den Menschen oder den Figuren im Film.
Genau. Und auf der anderen Seite haben wir da natürlich auch diesen großen Gegensatz zwischen Alltag und dem, was hier sozusagen in einer gewissen Weise eine künstliche Lenkung des Regisseurs ist, weil wir ja gerade durch diese künstliche Lenkung auch als Zuschauer erst Sachen erfahren. Das ist eben das Beispiel, was wir da in der Scheune mit der Kuh hatten. Mhm. Sie schaut sich um, dann melkt sie die Kuh, ist kurz sozusagen so eine Art, sie steht kurz vorm Erwachsenwerden, sie fügt sich jetzt sozusagen in dieses normale Alltagsleben einer, Bäuerin, kann man das so sagen, irgendwie, auf jeden Fall so einer alltäglichen Frau dieser Zeit irgendwie, niederen Standes vielleicht so ein. Und die Kamera zeigt uns wiederum, wo der Punk abgeht. sozusagen, ne? Und zeigt uns erst, also sozusagen dieses Lenken von Blicken, das, was die Kunst eben imstande ist zu tun. Oder der Film auch im Speziellen.
Hm? Finde ich gerade wirklich super interessant. Ich hätte noch ein Punkt, der in einer gewissen Art und Weise an deinen anknüpft. Bevor ich den aufmache, möchte ich dir jetzt aber nicht unterbrechen. Möchtest du
das? Hast du nicht, alles gut.
Okay, ich habe noch ein bisschen einen anderen Ansatz. Wir haben ja jetzt Mario Bava als ein Befürworter, ich nenne es jetzt einfach mal so ganz losgelöst, freier Kunst dargestellt, wenn man so möchte.
Nicht freier Kunst, das ist ein bisschen schwierig. Also er determiniert das ja schon, ne?
Ja.
Er sagt ja schon, die Figuren, die hier in meinem Film sind, die sind mir schon untergeordnet. Die sind schon dem untergeordnet, was ich hier vorgebe, sozusagen. Mhm. Ne? Die Figur schafft diesen Sprung ja dann auch nur, diesen Sprung sozusagen, die Welt zu erkennen, auch nur, weil ich das möchte, ne? Das ist sozusagen das Dilemma, was da drin liegt. Mhm. Dass es ja schon so eine Art totalitären Charakter in der Kunst auch gibt, wie wir ihn ja dann auch ein paar Jahre vorher im Nationalsozialismus beispielsweise hatten und so, ne? Also komplett frei ist es nicht, es ist immer determiniert auch. Also auch vom Regisseur Wir sehen nur das, was er will. Ja.
Ja, würdest du mir dann zustimmen, wenn du jetzt ja sagst, würde ich meinen Gedanken auf jeden Fall weiterführen, dass Mario Bava ob des Filmes ein konservativer Mensch ist, ein konservativer Regisseur ist, so zumindest in dem, für den Film und in dem Film?
Konservativer Regisseur? Das ist schwierig, weil das ja schon ein progressiver Ansatz des Filmemachens in gewisser Weise ist. Ne? Also diesen deterministischen und vielleicht auch autoritären Ansatz des Filmemachens, das hast du ja immer. Also das kannst du ja nur, von dem kannst du dich ja nur lösen, wenn du sozusagen als Dokumentarfilmer irgendwo hingehst und dann sozusagen durch das determiniert bist, was um dich herum passiert. Ne? Dann wird das ja sozusagen aufgelöst. Aber in einem Film, der so exakt durchgeplant ist oder generell auch in eigentlich allen größeren Produktionen oder sowas, hast du das ja immer. Deswegen ist es relativ schwer, das daran festzumachen. Hm. Ich weiß nicht, wie würdest du das sehen?
Also ich habe mir auch Gedanken gemacht, was einen der Film in einer Metaebene sagen kann. Also im Mittelpunkt steht ja eine Frau. Hm. Ne? Steht Katja oder eben Asa, die von derselben Schauspielerin gespielt werden. Und die, sag ich mal, über eine gewisse Zeit hinweg eine Dynastie darstellen sollen, ja. Es steht am Anfang eine, ja, schöne, schön aussehende Frau, die böse ist, die entgegen der gesellschaftlichen Norm gehandelt hat oder sich positioniert, eben amoralisch ist, verbrannt wird, ausgemerzt wird. Dann gibt es zwei Generationen später dieselbe Person im Prinzip wieder in Form von Katja als jetzt Nachfahrin, die, sage ich mal, aus ihrer Vergangenheit heimgesucht wird, die von ihrer Vergangenheit unterdrückt wird, sich aber in der Gesellschaft zu verorten weiß, in der etablierten Gesellschaft. Mhm. Und da wird in einer gewissen Art und Weise auch so ein, also ich habe einen Ansatz des Frauenbildes gefunden, denn gerade in Bezug auf Hexen und so weiter, was war denn natürlich der Ursprung der Hexenverfolgung, dass man Weiblichkeit, dass man aufkeimt, Intelligenz von Weiblichkeit, dass man die Emanzipation der Frau unterdrücken wollte, ja, wollte man der frühen Neuzeit im Mittelalter durch eben das Patriarchat erreichen, dass man Frauen klein hält. Frauen sollen putzen, kochen und in die Kirche gehen, Kinder aufziehen und so weiter, durften aber nicht selbst denken, durften sich nicht Medizin versuchen etc. Deswegen wurden sie verbrannt und weil sie natürlich auch gerade eben Asa in der Anfangssequenz, wie es gesagt wurde, mit dem Vetter ihres Bruders eine Liebelei hatte, sexuell aktiv war. Dafür wurde sie verbrannt. So, nun wird dieses Ganze als Fluch aufgebauscht, trägt sich in die Generation fort und keimt wieder auf und soll durch Kirche und Wissenschaft dieses Aufkeimen des Amoralischen wieder klein gehalten werden, ausgemerzt werden. Und genau dieses Aufkeimen wird eben symbolisiert durch dieses Doppelgängermotiv. Wir haben die gute, die schöne Katja und wir haben die böse, hässliche, durchtriebene und grausige Asa, die eben rachsüchtig ist, die vielleicht auch sexuelle Vorlieben hat, die man als pervers bezeichnen würde, die vielleicht auch inzestuös aktiv ist oder eben gegen das Gute und Schöne aufbegehrt. Und das Ganze wird eben im Film versucht, durch die Kirche, durch die Wissenschaft wieder auszumerzen. Und das Ganze wird ja auch am Ende des Films geschafft. Man schafft es, das, was nicht gesehen werden will in der Gesellschaft, wieder zu beseitigen. Der junge Arzt verschreibt sich, sage ich mal, dem Opfer der Neuzeit, setzt sich dafür ein, versucht Mittel und Wege zu finden, nicht nur durch reine Theorie, sondern eben auch durch die gewisse Form des Humanismus, das Böse aus alten Tagen auszumerzen. Und ich glaube, würde der Film heute gedreht werden von einem visionären Regisseur, hätte vielleicht auch das Böse gewonnen, hätte vielleicht das Böse die Macht gehabt und die Welt hätte ja in einem Hieronymus Bosch-ähnlichen Setting enden können und der Film wäre heutzutage trotzdem ja, beliebt gewesen wäre, hätte Zuspruch erfahren und so weiter und so fort, aber eben nicht 1960. Mhm. Hier finden wir ein versöhnliches Ende für die Menschen im Jahr 1960, indem man sagt, okay, es gibt hier etwas Böses, das zeigen wir, damit schaffen wir Schockelemente, aber am Ende ist doch alles wieder beim Alten, das Gute hat gesiegt und Wissenschaft, Kirche und das Junge und Schöne gehen wieder Hand in Hand auf die Wiese und spielen. Insofern bleibt mir dazu zu sagen, dass eben Mario Bava sich hier schon ein Stück weit als konservativer Regisseur etabliert, der sich vielleicht auch nicht getraut hat, nicht durfte und so weiter. Man weiß nicht, inwiefern da die Bestimmungen waren, aber der zumindest in dem Film zeigt, dass er kein Mensch ist, der das Böse siegen lässt. Jetzt könnte man noch die anderen Filme kennen, müsste man noch die anderen Filme kennen, um das wirklich zu validieren. Aber ich fand es in dem Film ganz nett, dass anhand des Frauenbildes gezeigt wird, okay, naja, hier die Böse und sexuell Aktive und die, die emanzipiert ist und so weiter, die wollen wir nicht. Hm. Die ist böse, die ist hässlich und die ist schrecklich. Hm. Die wollen wir wieder töten, sondern wir wollen die domestizierte junge Frau, die ihre Position in der Gesellschaft kennt, die sich den jungen Arzt sucht, einen reichen, schönen Mann und dann wieder die gute Hausfrau spielt und glücklich ist. Hm. So. Man hätte ja auch, sage ich mal, eben die Sexualität gewinnen lassen können, das Böse gewinnen lassen können. Sowas Ähnliches haben wir im Jahr in den 2000ern im New French Extremism in High Tension. Hm. Da gibt es eben auch, ich glaube, Marie, also die Hauptcharakterin.
Habe ich vergessen, wie die heißt.
Die ja, durch diesen Philippe Nahon, durch diesen dicken Mann im Hausmeisteranzug.
Den Namen konnte ich mir merken.
Richtig. Auch durch Menschenfeind, ja. Spielt er auch eine sehr schöne Rolle. Und ganz kurz in Irreversibel. Ja. Aber genau, dort haben wir auch wieder dieses Doppelgängermotiv. Also dieses Gute und Böse. Aber eben, Alexandre Aja, wunderbar gemacht, lässt das Böse ja am Ende siegen. Oder das Böse wird zumindest nicht getötet und irgendwie in der Form eingebuchtet. Hm. Aber erstmal darf es wüten und ja, voller Raserei agieren. Und die Doppelgänger gehen dann ja an eine Person über, hier nicht. Hier wird der böse Doppelgänger beseitigt und am Ende bleibt der Gute übrig. Und alle sind wieder glücklich, es gibt ein Happy End. Hm. Und die böse Hexe, der bösen Hexe, der bösen Doppelgängerin, der bösen, sag ich mal, der bösen Schwester wird das zuteil, was er verdient. Hm. Die Reinigung durch Feuer, genau.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich kann das auf jeden Fall alles nachvollziehen. Hm. Also ich habe ja den Mediabook-Text mir so ein bisschen durchgelesen, okay, auch.
Ja. Ne?
Und da gibt es tatsächlich, da ist der Autor, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das Ding geschrieben hat, ist zu dem Schluss gekommen, dass dieses Ende in gewisser Weise gar nicht so eindeutig ist, dass es wirklich so ist, dass da auch die richtige Frau verbrennt. Ich möchte das aber jetzt gar nicht so weiter ausführen, weil ich diese Hinweise, die er dort gegeben hat, nicht nachvollziehen kann oder beziehungsweise nicht wirklich so gesehen habe. Hm. Er hat das vor allem anhand von Gesichtsausdrücken irgendwie hergeleitet, die man dann nochmal sieht, wenn die Figur kurz vorm Verbrennen ist, also die vermeintliche Asa dann im Sinne von, ne? Also im Sinne von, dass es vielleicht doch irgendwie geschafft wurde, da einen Austausch hinzulegen. Hm. Aber ich finde, das kommt nicht so ganz raus. Ich würde aber auch davon abgesehen, bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob man das so lesen kann. Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich finde, dass gerade die Schauwerte des Films ja durch diese bösen Figuren erst entstehen. Mhm. Also durch Dracula und eben auch durch die Frau, wer auch immer das in der Szene ist. Aber man muss ja schon sagen, dass Barbara Steele zur damaligen Zeitpunkt auch durchaus jetzt nicht ein absoluter Megastar war, aber schon irgendwie eine Schauspielerin, die man gekannt hat. Und dass sie auch in gewisser Weise als ein Schauobjekt für eine männliche Zuschauerschaft dann schon gesehen werden konnte. Und gerade auch ja durch diese Lichtspots, wir haben es schon gesagt, so ein bisschen auch dahingehend inszeniert wurde, dass man auch das schön sieht, dass man ihre, dass man auch, wenn man ein bisschen weiter weggeht mit der Kamera, diese Gesichtszüge durch diese krassen Schwarz-Weiß-Kontraste immer noch sehen kann und klar sozusagen verhandeln kann. Und dahingehend finde ich es interessant, wenn man sich mit einem Film beschäftigt, der eben 2 Jahre vorher erschienen ist, nämlich Terence Fischers Dracula. Mhm. Und da war es so, dass eben die Szenen mit Dracula, mit der amoralischen Figur, also dass eigentlich der Film auch darauf aus ist, dass das Gute im Sinne von, in diesem Sinne gewinnt, aber dass das Gute eben durch die Szenen beherbergt wird, die dann auch am langweiligsten gedreht sind. Und die richtig kunstvolle Mise-en-Scène, die richtig schönen Sachen, die dort passieren, die geschehen dann, wenn Dracula zu sehen ist. Und Dracula kommt in diesem Film nur ein paar Minuten vor, aber die ganze Zeit denkt man sich trotzdem, ich will wieder zu Dracula. Ich will diesen krassen Typen sehen, wie der irgendwas macht oder sowas, ne? Diese dunklen Augen sehen und so, ne? Diese Kamerafahrten auch in seinem Schloss und so, ne? Das ist alles wunderbar gemacht oder total. Ich glaube, so viele Fahrten sind das gar nicht. Und dahingehend würde ich mir die Frage stellen, inwiefern es zu einer damaligen Zeit, gerade Anfang der 60er, Ende 50er, möglich war, dass einem breiten Publikum überhaupt so zu kredenzen, dass das Böse in diesem Sinne gewinnen könnte, weißt du? Und da würde ich wiederum sagen, dass Bava durch diese Herstellung, dadurch, dass er gerade in Dracula dieses geile Bild da neben der Kutsche gibt und so, ne? Und diesen langweiligen Fürsten hat und diesen langweiligen alten Wissenschaftler und so, würde ich schon sagen, dass der Film auf einer inszenatorischen Ebene auf der Seite der Bösen wiederum ist. Und da würde ich sagen, auf einer narrativen Ebene ist es auf jeden Fall so, würde ich dir komplett zustimmen. Das Böse verliert, das Gute gewinnt, die Ordnung ist wiederhergestellt. Aber das, was wir als Zuschauer eigentlich sehen wollen und mit dem wir uns so ein bisschen nicht identifizieren, aber was wir als Schauwert identifizieren, das ist das Böse. Und dahingehend würde ich schon sagen, dass Bava sich so ein bisschen auf die Seite des Bösen schlägt. Und das ist vielleicht was ich spoilern kann. Es gibt auf jeden Fall spätere Filme, die ein bisschen böser enden. Bei ihm. Ja. Genau. Aber ich kann das schon nachvollziehen. Ich finde das durchaus eine gute Beobachtung mit diesem. Also das ist im Prinzip schon so eine, dass das so eine Art antifeministische, konservative Art und Weise ist zu
inszenieren. Also ganz so krass würde ich es nicht ausdrücken, aber ich hatte mir versucht, dieses Narrativ eben von Hexenverfolgung und Dracula herzuleiten. Und beide Motive führen unweigerlich zu Antifeminismus, zu Frauenhass. Mhm. Also sei es eben die Inquisition oder sei es eben auch Dracula. Ja. Dracula wird ja auch Jawutitsch. Also das ist ja schon ein Name, der fremd klingt, der ausländisch klingt, der nicht zu uns gehörig klingt. Ja. Und die nehmen, also das meint, also
für Italiener und Mitteleuropäer, die nicht so
richtig aus, genau. Richtig, ja, so genau. Also für uns, sage ich mal, Deutsche oder Mitteleuropäer, klingt Jawutitsch. Vielleicht war das in Italien wieder ein anderer Name, in England wurde der Charakter vielleicht wieder umbenannt in der Synchronisation, das weiß ich, bin ich mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall soll eben der Aggressor, der Feind, der die Frauen bezirzt, umgarnt und in seinen Bann treibt, jemand Fremdes sein. Und so entsteht eben auch der Hass auf Dracula mit Mistgabeln und Fackeln.
Ja.
Weil man auf einmal Angst hat, da kommt jetzt jemand. Jemand Fremdes, jemand Großes, Schönes, vor dem die Frauen erzittern. Mit einem großen Glied, der viel mehr Maskulinität besitzt als wir alle. Den müssen wir bekämpfen, den müssen wir ausmerzen, dieser scheiß Dracula.
Eigentlich innerhalb der Diagese des Films das Gleiche, was vor 200 Jahren schon passiert ist. Also mit der Inquisition, nur dass es nicht so christlich gebunden ist, sondern dass es eher säkulare Menschen sind. Ne?
Richtig,
so, genau. Man könnte so sagen, so einfaches Fußvolk von der Straße. Ja. So ein bisschen, wie man das 30 Jahre vorher schon im Frankenstein-Film hatte, ne? Oder im Roman. Ja.
Ja, genau. Also ist quasi der Fremde, den, den man nicht kennt, der Einheimische, der anders aussieht, der anders, sage ich mal, wirklich geartet ist, sich anders charakterisiert, dass der dann wirklich als Feindbild dargestellt wird. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man natürlich die Hexen, eben die Frauen, die sich emanzipieren wollen aus dem Patriarchat heraus, hat man auch bekämpft. Somit hat man zwei Motive, die in der Geschichte verankert sind, die aber auch im Film jeweils einzeln verankert sind, so alt sind wie der Film selbst und noch viel älter, die werden hier zusammengebracht und das hatte mich dann eben auf diesen Weg gebracht, dass ich mir versucht habe, das Ganze eben durch einen antifeministischen Weg zu erklären, eben mit dem Resultat, dass am Ende dann doch diese Ordnung wiederhergestellt wird, auf der einen Seite, wie du jetzt aber schon sagst, auf der anderen Seite dann vielleicht doch mit dem Augenzwinkern oder mit trotzdem einer größeren Sympathie für das Böse.
Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, und das passt ja wiederum zu dem, was du sagst, dass die Buchvorlage Dracula ein relativ konservativer Roman ist. Mhm. Das ist auf jeden Fall so, ne? Und deswegen ist ja auch Dracula von Dario Argento so toll, weil dieses ganze Geflecht ja dadurch auseinanderfällt.
Ja.
Aber egal, das ist eine andere Diskussion wiederum. spannende Beobachtung auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, man könnte noch Stunden weiterreden. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was hast, was du loswerden möchtest. Ich wäre für meinen Teil mit dem durch, was ich sagen wollte zum Film.
Also wenn ich hier so durch meine Notizen schaue, denke ich, es ist ein ganz guter Punkt, dass wir vielleicht zum Schluss kommen. Ich habe eigentlich soweit alles unterbringen können. Mhm. War ein sehr interessantes Gespräch, eine sehr interessante Diskussion, jetzt auch nochmal zum Ende hin. Ja, gab es also schon so eine kleine Meinungsverschiedenheit, die ich hier nochmal unterstreichen möchte.
Ja.
Hat das Ganze, denke ich, auch nochmal so ein bisschen lebendiger gemacht und so ein bisschen ambivalenter.
Was denkt ihr? Schreibt es uns in die Kommentare.
Richtig. Der Film ist leider nicht mehr bei Mubi erhältlich, ne?
Das stimmt, aber man kann ihn in einer furchtbaren Qualität auf YouTube gucken.
Stimmt.
Das kann man sich immer noch angucken und da kann man in gewisser Weise schon so ein bisschen nachvollziehen, was wir meinen. Wenn man sich den Film allerdings wirklich richtig in einer tollen Version angucken möchte, dann empfehle ich die Version von Kochfilms. Da gibt es eine DVD-Box. Ich weiß gar nicht, ob es eine Blu-ray-Box gibt, aber es gibt auf jeden Fall ein Mediabook mit einer Blu-ray und einer DVD drin. Sehr empfehlenswert mit einem tollen Booklet, in dem man auch sehr, sehr viel erfährt eben zum italienischen Film oder erstmal zum Horrorfilm. Also ich habe, das kann ich ja vielleicht sagen, das, was ich vorhin zum italienischen Horrorkino gesagt habe und diese ganzen Bezüge zu Hammer und so, das war in diesem Booklet auch zu finden. Und es gibt auch eine Menge schöner biografischer Hintergrundinformationen zu Mario Bava und auch viele sehr interessante Interpretationsansätze, die hier allerdings, das kann ich sagen, nicht ihren Weg reingefunden haben. Mhm. Aber da gibt's noch andere Sachen, die man drüber lesen kann, ja.
Mhm. Auch von mir eine absolute Empfehlung. Ich habe mir den Film über Amazon Prime angesehen, geliehen. Ich denke auch, dass der in einer gewissen Zeit vielleicht wieder über den Mubi-Channel oder eben über ganz offiziell Amazon Prime wieder zum kostenlosen Sehen verfügbar ist.
Ja.
Genau.
Gut, damit haben wir's, ne?
Sehr schön, dann...
Was schauen wir uns das nächste Mal an?
Du darfst
wählen.
Also, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was wir uns als nächstes ansehen werden. Das nächste Mal wird, ja, denke ich mal, nicht schon in ein oder zwei Wochen sein. Lukas macht erstmal wieder so einen kleinen Urlaub von, denke ich mal, so zwei Wochen. Und dann werden wir wieder zeitnah einen Termin finden für unseren nächsten Film. Und ich möchte schon mal ein bisschen Spannung aufbauen. Also, wir bleiben so ein bisschen beim Thema. Wir bleiben auch so ein bisschen in den Gefilden Bavas und des italienischen Horrorfilms. Allerdings etwas aktueller. Und ich dachte mir, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant und beredenswert, dass wir uns mal das Phantom der Oper ansehen als einer der unbekannteren Argento-Filme.
Fantastisch. Kenne ich nicht.
Genau. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Wirklich einer der unbekannteren und vielleicht auch verkannteren späten Argento-Filme?
Ja, ich dreh die Blu-ray rum und sehe sofort entblößte Brüste. ganz fantastisch. Es passt zum Spätwerk von Dario Argento auf jeden Fall.
Ja. Genau, also ich bin gespannt, was du dazu sagen
kannst. Und wieder Asia, seine Tochter, dabei. Ja, ich freue mich drauf. Tolle Sache. Bleib mal direkt in Italien, machen mit Argento weiter. Finde ich gut.
Sehr schön, geil. Freut mich.
Freue mich drauf. Alles klar, dann bleibt uns nur, uns zu verabschieden. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Apple Podcasts. Lasst geile Bewertungen da. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr besprochen haben wollt, damit wir vielleicht irgendwann mal wieder eine Zuschauer- oder Zuschauerinnen-Folge machen.
Ja.
Genau, sagt uns einfach Bescheid. Schreibt uns in die Kommentare, ob wir Quatsch geredet haben, ob wir das gut gemacht haben, wie ihr den Film gesehen habt, was auch immer. Uns bleibt zu sagen, tschüss, macht's gut, ciao, gehabt euch wohl.
Macht's gut.